Guten Morgen, Jenny. Nach 2 Wochen die neue Folge. Und ja, ich war auf der Buchmesse und es war grandios. Es war wirklich grandios. Nicht auf der Seite der Sachbuchverlage, da herrscht eine ganz komische Stimmung. So generell ist was anders. Ich kann nicht sagen, dass es mir gefallen hat. Das neue Konzept ist auch so, wir konzentrieren uns mal auf Bühnen. Das heißt, das Angebot an Diskussionen, Veranstaltungen war geringer. Die Bundesregierung war nicht da. Das war neu. Finde ich auch ein bisschen komisch. Also die Bundesregierung hatte für gewöhnlich einen Stand auf der Buchmesse und der war auch immer gut besucht. Und da gab es dann Diskussionen mit Ministerinnen und Ministern, Staatssekretären. Und wir sind ja ein Jahr vor der Bundestagswahl. Das heißt, bei der nächsten Buchmesse in Frankfurt haben wir schon eine neue Bundesregierung. Und angesichts der aktuellen Lage finde ich ein bisschen komisch, dass, naja, die Regierung die Öffentlichkeit scheut, muss man ja dann so sagen, weil es gab nur die Feier 75 Jahre Grundgesetz und dann gab es keinen Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Das heißt, man konnte auch als Bürger keine Bürgerfragen in der Bundespressekonferenz stellen. Und das ist alles auch nicht so schön. Bisschen zurückgezogen, die Bundesregierung. Aber vielleicht haben sie einen guten Grund, nämlich, dass sie vormals damit beschäftigt sind, mit sich selbst zu streiten. Die Grünen gegen die FDP, die FDP gegen die Grünen, die SPD mit sich selbst. Also wirklich furchtbare Zeiten für jeden, der auch ein wenig Spaß an der Demokratie haben möchte. Spaß macht das alles aktuell nicht. Das kann ich so sagen. So viel zu dem Thema, jedenfalls Buchmesse auf der Seite von Sachbuchautorverlagen und auch, was ich so mitbekommen habe, was mir gar nicht gefallen hat. Also das neue Konzept, spricht mich so überhaupt nicht an mit den Bühnen und allem drum und dran. Und ja, New Adult ist ganz toll gelaufen. Kinderbücher sind ganz toll gelaufen. Alles andere, sieht nicht so gut aus. Für mich persönlich, die auch neben Sachbüchern andere Dinge liest, vor allem Mangas, Manhwas, Light Novels, ist das eine sehr schöne Zeit, um ehrlich zu sein, weil da ein riesiger Boom ist. Und ich habe festgestellt, eines meiner Lieblings-Web-Novel-Mangas wird nächstes Jahr tatsächlich verlegt. Also darüber freue ich mich riesig. Ja, das ist für mich eine ganz, ganz tolle Sache und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran. Und ich habe auch ganz nette Leute getroffen wieder in Frankfurt, die, also da gab es, also eben, ganz kurz, ich war untergebracht in einem Airbnb, weil Hotel kann man ja nicht bezahlen und ich buche das immer über Monate im Voraus, ja. Und dann, wie üblich für Frankfurt, wurde mir mein Airbnb kurzfristig abgesagt und kurzfristig heißt in der Regel 3 Tage vorher. Also habe ich geschwitzt, um noch ein Airbnb auch nur ansatzweise in der Nähe von Frankfurt zu finden, das bezahlbar ist. Habe ich gefunden. Aber da war noch jemand anders mit untergebracht. Und das war ein Glückstreffer, denn das war Achana, eine indische Kochbuchautorin, die in Eigenregie ihr Buch verlegt hat. Ein wunderschönes Buch, das auch einen sehr schönen Hintergrund hat. Also sie hat das Kochbuch sozusagen ihrer Mama verlegt und das hat mir wirklich sehr schön gefallen. Also ja, und Achana war super lieb, ja, und hat wirklich auch tolle Rezepte in dem Kochbuch drin und das war auch schön. Das hat mir auch gefallen. So viel dazu. Ach, das war übrigens auch der Grund, warum es keine neue Einmischenfolge letzte Woche gab. Diese Woche war ich dann am Wochenende auch noch in Mannheim unterwegs. Das heißt, ihr werdet mit einer für Einmischenverhältnisse kurzen Folge euch begnügen müssen. Keinen Monologteil. Aber ich habe ja auch Kritik bekommen, dass vor allem die langen Folgen nicht so toll sind, wenn man keinen weiteren Gesprächspartner hier hat, der irgendwie, naja. Ich nehme ganz stark an, das ist jemand, der das Konzept des Podcasts nicht so richtig versteht. Ich weiß ganz genau, dass Monolog so und so aktuell sehr, sehr kurz kommt. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, welche Folge er gehört hat. Denn viele meiner Folgen aktuell sind ja hauptsächlich Gespräche. Und ich finde, da brauchst du nicht noch einen weiteren Moderator. Also zu zweit über Bücher, Politik etc. sprechen, reicht völlig aus. Monolog, wie gesagt, ist weiterhin für mich auch ganz, ganz wichtig, um bestimmte Sachen zu verarbeiten. Ich sammle permanent Clips und schaffe es nie, den Monologteil aufzunehmen, weil Vorbereitung zu den Gesprächen, Bücher lesen und so, da fällt Monolog halt hinten runter. Und wenn ich es schaffe, dann freue ich mich umso mehr über die Folge. Deswegen seid so lieb, hinterlasst nette Kommentare. Ich werde so schnell so und so keinen zweiten Partner für diesen Podcast finden. Der ist von Anfang an auf meine Wenigkeit aufgebaut und es ist nicht so leicht, jemanden in Brandenburg zu finden, der regelmäßig mit einem podcasten kann oder möchte. Also nee, das bleibt der Jenny Einmischen Podcast mit regelmäßig vielen, vielen Gästen. Ich hoffe auch für 2025 wird diese Idee sich weiter halten. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie es auf dem Büchermarkt aussieht. Bei S. Fischer und bei Suhrkamp bin ich noch nicht so richtig überzeugt. Ich warte mal, was bei C.H. Beck Anfang des Jahres im Frühjahr so alles rauskommt. Und wenn nicht, es stehen ja Bundestagswahlen an. Ja. Und da mindestens wird es eine Vielzahl an Möglichkeiten geben, mit vor allem auch Politikern zu sprechen. Kleiner Hinweis, zum Ende des Jahres gibt es zwei wundertolle, geile Podcasts. Ich werde nämlich mit Julia Reuschenbach und Corbinian Frenzel noch über defekte Debatten sprechen. Das hat auf der Buchmesse nicht so richtig geklappt, wegen Krankheit. Also mussten wir unser Gespräch verschieben. Das ist ein Jahresend-Podcast-Folge und dann natürlich die super Jahresend-Podcast-Folge mit Albrecht von Lucke. Wir haben uns schon einen Termin ausgemacht und wir werden dann uns durchs Jahr und durch die großen Fragen der aktuellen Zeit vielleicht ein wenig quälen. Aber mit Albrecht zu sprechen ist ja immer super toll. Quälen insofern, wie das alles aktuell läuft und zwar nicht gut. Und Albrecht wird sicherlich sehr, sehr leiden, wenn Donald Trump dann wieder Präsident ist. Damit habe ich mich zum Beispiel schon längst abgefunden, dass Donald Trump wieder Präsident wird. Und ärgere mich jetzt ein wenig, dass ich nicht drauf gewettet habe. Dann hätte man nämlich vor ein paar Monaten, als er so im Abstieg war, doch relativ gut Geld verdienen können. Also wetttechnisch. Aber nun gut, ich will ja auch nicht zum Wetten aufrufen, mach das bloß nicht. So viel zu meinem sprechenden Denken hier im Vorfeld. Noch ein kleiner Hinweis zur heutigen Folge. Die wird relativ kurz für einmischende Verhältnisse. Gründe habe ich auf einer Seite erläutert. Auf der anderen Seite ist der heutige Gast Wolfgang M. Schmidt. Und Wolfgang M. Schmidt verdient es, hier die Hauptrolle zu spielen in der heutigen Folge. Deswegen gibt es auch gar keine anderen Gesprächspartner. Aber in nächster Zeit dann wieder vermehrt und auch interessant. Also wenn ihr die heutige Folge mit Wolfgang hört, dann schaltet doch bitte nächste Woche wieder ein. Oder ladet die Folge runter oder guckt sie euch an, wie ihr das präferiert. Denn da sind einige tolle Gespräche noch in der Hinterhand, die ich hier veröffentlichen werde die nächsten Wochen. Mit Klaus Badenhagen zu Taiwan, mit Julia Friedrichs zu Crazy Rich. Andreas Röder war da und wir reden ein wenig als mit dem konservativen Historiker über das Ende der Friedenszeit nach den 90er Jahren und warum. Ich habe mit Emmanuel Todd gesprochen, einem französischen Historiker und Soziologen und Anthropologen. Ich glaube, das war so das allererste wirklich Amerika-kritische Buch, das ich in meinem Leben jemals gelesen habe, von Emmanuel Todd damals um 2002 rum. Und bin ganz begeistert, dass ich mal mit ihm sprechen konnte. Also das steht alles an. Aber heute dann erstmal mit dem wunderbaren Wolfgang, der alle paar Jahre mal hier im Podcast ist und ich mich jedes Mal freue, weil Wolfgang wirklich viel, viel zu tun hat. Und ich weiß, dass es für ihn nicht so einfach ist, für mich eine kleine Stunde sozusagen rauszuarbeiten in seinem vollen Terminkalender. Also genießt das hier, genauso wie ich das genossen habe. Wir reden über Selbstschuld. Erschien im Hansa Verlag, hat er herausgegeben mit Ann-Christine Lusti und kostet dann natürlich in analoger Form 22 Euro, als E-Book 16,99 €. Der Hansa Verlag war so freundlich, mir ein Exemplar mit Netter Widmung übrigens von den Autoren zuzuschicken. Also herzlichen Dank dafür. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche, in den Tag. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun und ich freue mich immer riesig. Bewertet ihn im Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Das hilft. Und Unterstützung geht natürlich auch finanziell. PayPal, Steady, Überweisung. Meine Buchliste ist gut gefüllt. Und nach Rücksprache mit Albrecht zum Beispiel habe ich jetzt nicht so den Augenmerk auf Verlust von Andreas Reckwitz, sondern das Augenmerk auf Naomi Campbells Doppelgänger. Also nur so. Ah, ihr müsst aber nicht. Ihr wisst ja, dieser Podcast ist kostenlos, kostet mich nur jede Menge Zeit und Arbeit. Also bin ich sehr, sehr froh über jede Art von Unterstützung, Feedback, netten Kommentierungen. Teilt und liked den Podcast. Überall, wo ihr ihn findet, auf sozialen Medien. Das hilft zum Beispiel auch riesig. Und jetzt viel Spaß mit Wolfgang M. Schmidt, Selbst schuld und mir. Und wir sehen und hören uns sehr, sehr bald wieder. Bis dann. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute einen wunderbaren Gast bei mir. Er ist deutscher Filmkritiker, Web-Videoproduzent, Podcast-Moderator und Autor. Bekannt wurde er vor allem über seinen YouTube-Kanal Die Filmanalyse und es ist mir eine große Freude, Wolfgang M. Schmidt Junior hier wieder begrüßen zu dürfen. Hallo Wolfgang.
Hallo Jenny, es ist mir eine große Freude, wieder da zu sein.
Und ich will natürlich nicht unterschlagen, dass du auch noch diesen wunderbaren Podcast mit Ole Nymon machst, Wohlstand für alle. Und natürlich seit 2020 zusammen mit Stefan Schulz, die 29er. Ich habe gehört, das
Ja.
läuft ganz gut.
Ich habe viel zu tun, ja. Es ist nicht so, dass ich mich langweilen müsste.
Umso netter und schöner ist es, dass du Zeit gefunden hast, ein wenig mit mir über dein neues Buch zu sprechen. Und das heißt nämlich Selbstschuld. Das hast du zusammen herausgegeben mit Ann-Christine Tusti. Ist erschienen im Hansa Verlag und dort für 22 Euro in analoger Form zu erstehen. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt dieses wunderschöne Buch auch digital.
Ja.
Und ich muss mal gucken, ob das nicht gefährlich ist, mit dir zu reden. Weil ich gehört habe, dass du und Ole jetzt die Jugend mit unterkomplexen Marxismus indoktrinieren wollt über
Ja,
euer
richtig.
Kinderbuch.
Das ist die Idee. Wir haben bei Surkamp im August ein Kinderbuch veröffentlicht, Die kleinen Holzdiebe und das Rätsel des Juggernaut. Und das ist eigentlich unsere Reaktion auf viele Kinderbücher, die wir gelesen haben, die allesamt eher Werbung für die FDP machen in jungen Jahren. Und da war zum Beispiel das Buch Startup Gang von Carsten Maschmeyer. Und wir haben uns entschieden, vielleicht ein bisschen anders Wirtschaft und Kapitalismus zu betrachten und tun das anhand einer Abenteuergeschichte. Und da ist natürlich dann die große Frage, darf denn Kinderliteratur so politisch sein? Und ich würde entgegenhalten, naja, sie ist es ja die ganze Zeit, nur in anderer Weise.
Wir sind ja beide im digitalen Raum unterwegs und ich sehe auch viele Komiker, also deutsche Komiker, die in den USA unterwegs sind und die dann immer so aus deutscher Kinderliteratur aus dem 19. Jahrhundert vorlesen. So der
Aha.
Strubbelpeter
Ja.
und also die wirklich diesen ganzen Horror-Kindergeschichten, die eigentlich eine Moral haben, nämlich hört auf eure Eltern und esst nicht heiße Suppe und macht euch nicht über andere lustig, die komisch aussehen. Und es scheint ein ganz heißer Gag zu sein, sich über die wirklich gruseligen deutschen Kinderbücher sozusagen lustig zu machen. Aber das ist keine Gruselgeschichte, sagen wir es mal so. Und ich werde
Nein.
ganz fest versuchen, meinem kleinen Neffen dieses Buch auch ein wenig näher zu bringen. Er ist jetzt noch nicht in dem Alter, in dem er es selber lesen kann oder so. Aber meine Schwester und ihr Mann sind auch eher so auf dem konservativen CDU-Wählertrip.
Ja, da ist es sehr
Und
hilfreich, mit
dann
so
werde
einem
ich mal
Buch mal zu
versuchen,
kommen.
als Tante
Ja.
sozusagen ihre Erziehung ein wenig zu unterwandern.
Die gefährliche Tante, ja.
Ja. Ah.
Worüber wir heute aber eigentlich reden wollen, ist ja nicht dieses Kinderbuch, sondern das neue Selbst Schuld. Und meine erste Frage ist eigentlich so grundsätzlich, wer ist denn selbst schuld und an was?
Ja, manchmal ist man auch selbst schuld. Also es soll nicht eine totale Abwehr sein, dass man nie an irgendetwas schuld ist. Das wäre ja schön, dann wäre man ja immer aus dem Schneider, dann wäre irgendjemand anders schuld. Aber uns ist aufgefallen, also an Christine Klustie und mir, dass es diesen Diskurs sehr stark gibt in unserer Welt, dass wir sagen, ja, wenn du deine Miete dir nicht leisten kannst, dann bist du selbst schuld. Klimawandel wird nicht gestoppt. Da bist du aber auch selbst schuld, weil du ja auch vielleicht gestern nicht anständig Müll getrennt hast. Und. Also diese ganzen Vorwürfe, die immer an das Subjekt zurückgehen, die sind so präsent, dass jeder sofort weiß, was gemeint ist. Ah ja, man fühlt sich wieder selbst schuld und soll sich auch selbst schuld fühlen, wenn man nur an den Fußabdruck denkt, an den Klimafußabdruck, an den CO2 Fußabdruck, dann war das ja von der Energielobby eine wunderbare Idee, um die Schuld abzuwehren von den Unternehmen und hinzuspielen zum Individuum, zum einzelnen Konsumenten. Und diese Individualisierung, die mit einer gleichzeitigen Entpolitisierung einhergeht, war etwas, was wir uns ja was uns interessiert hat und was wir aber dachten, was man sehr gut in einer Anthologie verhandeln kann, dass man also verschiedene Leute anfragt, die zu verschiedenen Themen etwas zu sagen haben, also die zum Beispiel über Klimapolitik sprechen können und diesen Schulddiskurs mit aufnehmen oder an Christine Plus, die schreibt über Faulheit, Sheldon Kurt über das Social Media Verhalten. Also es gibt ja ganz viel, was man da sofort wiedererkennt, wenn man diesen Schulddiskurs aufmacht. Ich habe mich für das Thema Nationalstaat entschieden und so haben wir dann angefragt und sehr viele haben glücklicherweise zugesagt und so ist das dann eine Anthologie geworden, die verschiedene Perspektiven auf diesen sehr omnipräsenten Diskurs Selbstschuld einnimmt und es ist, das darf man wohl sagen, ein neoliberaler Diskurs, der hier dekonstruiert wird, wenngleich es auch noch weitreichend ist. Also man kann nicht immer alles nur mit dem Neoliberalismus fassen und das Buch kommt auch gar nicht, in dem Buch kommt auch gar nicht häufig der Begriff Neoliberalismus vor.
Tom Krebs hat mir auch gesagt, er mag den Begriff an sich nicht. Er mag lieber den Begriff marktliberal.
Ja, ich finde, er hat da durchaus einen Punkt. Ich habe auch das Gespräch gehört. Das ist wirklich ein sehr interessantes Gespräch, was du da geführt hast. Und er hat recht, denn das Problem ist, wenn man Neoliberalismus sagt, dann kann man ganz viel darunter vereinen. Und irgendwann geht es dann so weit, dass alles unter Neoliberalismus firmiert. Ja, wenn jemand sagt, ich gehe dreimal die Woche ins Fitnessstudio, oh, das ist neoliberale Selbstoptimierung. Naja, vielleicht geht der Mensch auch einfach gern dahin, weil es ihm gut tut oder vielleicht will er auch besser aussehen, aber nicht, weil er einem neoliberalen Mantra folgt, sondern weil er denkt, so sehe ich besser aus, ja. Und wir haben uns ein bisschen daran gewöhnt, alles immer als neoliberal zu verbuchen. Und
Alles
deswegen finde
Schlechte
ich,
der Welt ist neoliberal. Ja, das
ja.
ist natürlich ein Problem.
Und dann redet man irgendwann auch gar nicht mehr über den Kapitalismus und seine eigenen Widersprüche, die unabhängig vom Neoliberalismus da sind. Und marktliberal ist insofern schon mal der bessere Begriff, weil da steckt ja drin, dass man also auf den Markt vertraut, das soll alles über den Markt geregelt werden. Und dann kommt man ja gleich zu solchen Themen. Naja, wenn die Wohnungspreise angeblich zu hoch sind, wir vertrauen auf den Markt, dass das schon richtig sind. Wenn das mit dem Klimawandel nicht funktioniert, CO2-Preisung etc., dann wird es schon über den Markt laufen. Und außerdem ist der Konsument ja schuld selbst, wenn er irgendetwas kauft, was gar nicht ökologisch korrekt ist. Und deswegen ist dieser Begriff marktliberal, den Tom Krebs da nennt, eigentlich einer, der sehr viel präziser ist.
Ich habe dir versprochen, wir reden nicht über aktuelle Politik, aber ich möchte das trotzdem kurz aufgreifen, weil Christian Lindner gerade erst wieder mit einer neuen Idee um die Ecke gekommen ist, doch Geld auch vor allem im Sozialstaat zu sparen. Unter anderem geht es da darum, dann zu sagen, es gibt jetzt nur noch eine Pauschale für die Miete. Darunter fällt dann alles, sowohl die Miete als auch die Heiz- und Stromkosten. Und wenn man dann zum Beispiel als Bürgergeld, Bürger Hartz oder eigentlich ist es weiterhin Hartz IV, Empfänger nicht in der Lage ist, sich die Wohnung zu leisten, die er aktuell hat, weil er die Kosten davon nicht über diese Pauschale tragen kann, dann ist er natürlich selbst schuld. Er hätte ja
Ja.
sich selber eine kleinere, günstigere Wohnung suchen können. Er hätte ja selber an den Heizkosten sparen können. Und da sind wir dann wieder voll in dieser Erzählung, Naja, wenn ihr es nicht schafft, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, wenn ihr arm seid oder den Aufstieg nicht schafft, das sind jetzt auch zwei Aspekte, die zum Beispiel Christian Baron oder auch Sarah Lee Heinrich hier in dem Buch von dir und von Ann-Christine besprechen. Dann sind sie halt selbst schuld, ja.
Ja. Ja,
Und das ist
das
schon
ist
traurig.
bei Christian Lindner besonders ausgeprägt. Ich glaube aber, dass es sehr viel weiter schon durchgesickert ist und dass wir das auch so unbewusst übernehmen. Nicht alles, jetzt sind wir kritisch und blicken auf sowas besonders stark, aber wenn man sich dann doch mit einzelnen Aspekten, die im Buch aufgemacht werden, beschäftigt, dann wird man sehen, dass man auch schon Teil des Problems ist, beziehungsweise die eigene Denkweise auch schon sehr stark dadurch deformiert ist. Und deswegen, glaube ich, muss man es auch nochmal von der FDP lösen, denn mir behagt es auch nicht, dass wir so in den vergangenen Monaten oder sagen wir, seit die Ampelregierung da ist, und jetzt werde ich ja doch politisch, dass man immer sagt, ah, die FDP, ah, wäre die FDP nicht.
Das ist zu
Also
einfach.
das ist auch eine interessante Schuldabwehr, die da stattfindet. Da würde ich schon mal sagen, nee, nee, liebe Grüne, liebe SPD, ihr seid doch selbst schuld. Und auch die einzelnen Protagonisten, die sich jetzt verabschieden aus Politik oder sonst was, zumindest vorübergehend, die sind auch selbst schuld, dass sie eine solch frustrierende Politik gemacht haben. Ich will jetzt keine Namen nennen, weil wir ja alle wissen, wer Kevin Kühnert und Ricarda Lang sind. Aber das ist schon etwas, was man sehr deutlich adressieren sollte. Und da macht man es sich zu leicht, wenn man über die FDP nur redet. Wir müssen das, glaube ich, kurz dem Publikum sagen, dass du mich angefragt hattest und ich sagte aber bitte keine Tagespolitik. Ich bin so verärgert über das, was politisch stattfindet. Da dachte ich, gut, jetzt spreche ich mit Jenny so selten mal und dann müssten wir wieder über Tagespolitik uns unterhalten. Und ich dachte, oh Gott, also ich muss ja schon den Podcast immer mal wieder ran zu dem Thema, aber
Es ist frustrierend, es
ja.
ist ermüdend. Ich versuche auch, bestimmte Themen mittlerweile zu vermeiden. Also ich schaffe ja in meinem Podcast auch nicht alles zu besprechen, was ich immer besprechen will.
Ja.
Und wollte unbedingt auch intensiv die Brandenburg-Wahl besprechen. Gleichzeitig war der ganze Wahlkampf für mich eine absolute Folter.
Ja.
Ich wollte nichts damit zu tun haben. Ich wollte nichts davon hören. Jedes Mal, wenn ich einen Wahlwerbeclip gesehen habe, bin ich fast durchgedreht, weil ich es nicht mehr ertragen kann, um ehrlich zu sein. Und aber der Podcast und wir beide leben ja eigentlich von dieser Tagespolitik auch ein wenig. Und ich wollte es nur Christian Lindner jetzt hier aufgreifen, weil es halt auch so ein Baustein ist in dieser gesellschaftlichen Entwicklung, die wir über die letzten Jahrzehnte, wenn nicht das Problem an sich schon tiefergründig ist und älter, gesehen haben, dass es dazu kommt, dass jedes Individuum an seinem Erfolg oder Misserfolg in der deutschen Gesellschaft, im Kapitalismus selbst schuld ist. Ja?
Ja.
Keiner trägt dafür Verantwortung. Also zum Beispiel, wenn jemand reich ist,
Ja.
und wir kennen ja die Zahlen, wir kennen ja die Statistiken, eigentlich ist in der deutschen Gesellschaft jemand wahrscheinlicher reich, wenn er es ererbt hat. Und dann ist die Leistung, geboren zu werden. Und ich weiß nicht ganz genau, in welchem Sperma-Lotto man gewinnen muss, um Tochter oder Sohn von Elon Musk zu werden.
Ja.
Aber ich glaube, wir beide haben das nicht gewonnen. Obwohl er ja auch anscheinend auch kein so toller Vater ist, wie ich das so festgestellt habe.
Ich hörte auch solches. Nun ist es ja so, dass wir dann noch mal über die Nationalstaaten reden können und dort, wenn wir vergleichen global, wo die stehen, also welches Glück man überhaupt hat, in Deutschland dann geboren zu sein, wenn man das vergleicht dann mit afrikanischen Ländern.
Das
Und da sind wir in
stimmt.
so einem interessanten Punkt, dass wir also diese Idee von, das haben wir uns verdient, sehr in Frage stellen soll. Das heißt nicht aber, dass man jetzt in so eine permanente Bußübung gehen muss, weil man auch nichts dafür kann, im positiven wie negativen Sinne, irgendwo zu sein. Daraus erwächst eine gewisse Verantwortung, und das zeigt sich ja dann auch, wie man Außenpolitik oder Geopolitik bewertet. Und wenn wir jetzt sehen, das wollen wir jetzt nicht aufmachen, wie Außenpolitik gerade betrieben wird, dann kommt man schon zu der Einschätzung, dass es also so ein Selbstverständnis gibt, dass wir irgendwie die Besseren sind und auch tonangebend sein sollten. Und wir uns auch erlauben können, wo wir genau hinsehen und wo wir eher wegsehen. Stichwort Gaza. Und das ist dann doch sehr interessant zu sehen, also wie eigentlich, obwohl es Zufall alles ist, daraus doch ein Selbstbewusstsein grundlos erwächst, das einen erhobenen Hauptes durch die Welt gehen lässt, unverdientermaßen, und anderen noch irgendwelche Schuldzuschreibungen zuschiebt. Das ist etwas, was sehr, sehr präsent ist. Und das sehen wir dann tagtäglich in der Politik, und mitunter muss man sich dann mal ein bisschen ausklinken, um wieder die großen Zusammenhänge zu besprechen. Und das machst du ja auch hier im Podcast, in dem du Autoren zu Gast hast und kannst mit denen über Bücher sprechen, wo sich jemand zwei Gedanken mehr gemacht hat, als einfach nur schnell einen Tweet verfasst. So. Und das ist nicht grundsätzlich so, dass jedes Buch zur Vertiefung einlädt. Vieles ist auch, bleibt auch auf der Oberfläche, aber es ist immerhin noch eine sehr gute Grundlage, um zu vertiefen. Wenngleich, ja, die Buchbranche ja auch, oder du warst ja auf der Buchmesse, das ist ja schon alles ein bisschen verrückt. Warst du auch beim Kriegspreis des deutschen Buchhandels, oder?
Kriegspreis. Heißt das nicht Friedenspreis?
Friedenspreis, das heißt, Entschuldigung. Ja, das ist wegen der Ausgezeichneten, kommt man da manchmal durcheinander.
Ja, ich kann aber nachvollziehen, wieso man da durcheinander kommt, wenn die Autorin eher so auf, wir müssen jetzt die Demokratie verteidigen und eigentlich verteidigen wir die Demokratie, indem wir einen Angriffskrieg führen, weil Angriff ist die beste Verteidigung. Das wussten schon die alten Römer.
Ja, ist sehr traurig. Naja,
Ja,
also jedenfalls, die
jedenfalls.
Zeiten sind wild,
Ist
und
alles
hin und wieder
furchtbar.
ist die vertiefende Lektüre hilfreich.
Das ist korrekt. Was ich aber auf der Buchmesse, um das noch kurz abzuschließen, festgestellt habe, ist, dass ich neben dem, was ich hier mit Sachbüchern verarbeite, und ich habe auch schon schlechte Sachbücher gelesen, aber zum Glück sind sie in der Minderheit, ich kriege Futter für mein belletristisches inneres Leben, das mir die Möglichkeit gibt, auch die Realität dann noch zu verarbeiten. Also
Ja.
da, ich weiß, ich glaube, du findest das auch ganz, ganz furchtbar, diese ganze Entwicklung mit der New Adult-Sache. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass es so einen richtig schönen Boom gibt auf dem Manga-Manhwa-Markt. Es wird jetzt vermehrt auch übersetzt aus dem Koreanischen und Chinesischen. Da gibt es so eine Light Novels. Für dich wahrscheinlich auch absolute Horror. Und das ist dann doch schon schön, dass man sehen kann, okay, ich kann mich mit irgendwas ablenken.
Das würde ich auch jedem empfehlen. Also nicht vielleicht diese Sachen, also Colleen Hoover muss man jetzt eher nicht lesen, aber was ich empfehlen kann, ist auch jenseits der Politik sich mit Dingen zu beschäftigen, und das ist meistens sehr viel befriedigender.
Und das ist definitiv etwas, was im Kommen ist. Die Sachbuchverlage sehen aber nicht so gut aus aktuell.
Hm,
Aber
habe ich wieder
dafür sind ja unter
aufs falsche
anderem,
Pferd gesetzt, ja.
ja, ganz, ganz schlecht. Aber dafür gibt es ja unter anderem den 29er Salon, wo man gute Besprechungen zum Anfüttern sozusagen bekommt, damit die Verlage auch mal jemanden haben, der Werbung macht für gutes Futter fürs Gehirn und nicht nur fürs Herz und für die Seele. Zum Ablenken. Apropos Ablenken, sind ein bisschen ab von meinem Besprechungsplan gekommen. Ich würde gerne mit dir kurz eine klitzekleine kritische Besprechung deines Buches anhören, angucken,
Aha.
weil natürlich war im Podcast Lesart selbst Schuld Thema und da wird kritisiert, dass ihr euch im Buch nicht mit dem Thema Schuld beschäftigt habt.
So ganz überzeugt klingt es nicht.
Nee, also das ist ja auch keine neue These. Und was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass dieser Begriff Schuld, der ist ja unglaublich voraussetzungsreich. Also das ist ja nicht in den 70er Jahren in dieser individualistischen Revolution, wie Soziologen das nennen, entstanden, sondern Religion und Moral, die arbeiten ja ganz stark mit Schuld. Also jeder kennt ja das Vaterunser, vergib uns unsere Schuld, da geht es schon los, aber auch in anderen Religionen. Das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass man diese Wirkungsgeschichte stärker mitdenkt. Also so kommt es fast rüber, als wäre diese Schuldideologie so eine Knute des 20. Jahrhunderts. Und man muss aber sagen, was so die reine Gegenwartsdiagnose betrifft, ist das schon anregend. Und man sieht auch noch mal, in wie vielen Bereichen das wirklich ja, wirksam ist. Und wenn man es aber tiefer wissen will, sollte man vielleicht doch noch mal ein paar andere Bücher sich aus der Bibliothek holen.
Okay, die Kritik habe ich jetzt begriffen. Es soll fehlen an eigentlich so einer Herleitung, woher der Schuldbegriff kommt. Und der hängt eng mit dem Religiösen zusammen, abendländisch betrachtet sehr stark mit dem Christentum.
Genau.
Und das ist richtig, dass das daher kommt oder davon sehr geprägt ist. Nun leben wir heute in Zeiten, in denen die Leute einen sehr geringen Bezug zur Kirche und Christentum haben und wir auch diese Schulddiskurse, die wir jetzt mal der Praxis halber einfach als neoliberal bezeichnen wollen, dass also diese neoliberalen Schulddiskurse relativ wenig zu tun haben mit dieser ursprünglichen religiösen Bedeutung. Denn da meint ja Schuld erst einmal im christlichen Sinne, dass wir als Menschen alle schuldig sind. Es gab also die Erbsünde. Ja, wir gehen zurück zu Adam und Eva. Die Frau, natürlich, wer sonst, ja, greift zum verbotenen Apfel und wird damit, Adam und Eva werden aus dem Paradies verstoßen und dann sind die Menschen von nun an immer schuldig und müssen ja auch deshalb so schnell wie möglich getauft werden, damit, wenn sie sterben sollten als Säuglinge, nicht in die Hölle einfach wandern. Deswegen hat man sehr, sehr früh getauft früher. Mittlerweile lässt man sich etwas mehr Zeit. Früher wurde man 3, 4 Tage nach der Geburt direkt getauft, damit ja nichts schiefgehen kann. Und diese Schuldkomponente ist natürlich auch immer noch in gewisser Weise da oder hat auch die abendländische Kultur geprägt und ähnliche Schulddiskurse finden wir auch in anderen Weltreligionen. Ich glaube jedoch, dass so eine Herleitung man machen kann, wenn man ein ganz anderes ideengeschichtliches Buch zum Beispiel schreibt. Ich halte das für einen Sammelband, der eine Streitschrift sein will, nicht für notwendig, zudem es ja auch immer wieder Bezüge zum Religiösen gibt. Also sowohl beschäftigt sich Ann-Christine Tlusti in ihrem Essay Faulheit mit der religiösen Komponente, dass man sich schuldig fühlt, wenn man nicht arbeitet, wie das mit klösterlichem Leben zusammenhängt. Und auch Dietmar Dart beschäftigt sich in seinem Essay mit der Schuld in Bezug zum Beispiel auch auf Luther und den Protestantismus. Also es gibt diese Komponente, sie flackert im Buch immer wieder auf, aber es war wirklich nicht der Versuch, ideengeschichtlich das herzuleiten, denn dann müsste man einen sehr, sehr dicken Wälzer schreiben und müsste mal durch die Kirchenväter hindurch bis in die Gegenwart marschieren.
Also korrekt. Ich habe den Sinn davon auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, sie wollte einfach nur irgendwas an Kritik grundsätzlich ausführen. Ich finde auch diese religiöse Idee von Schuld ein bisschen kontraproduktiv, weil mit Schuld kommt meistens auch Sühne. Und bei manchen Aspekten hast du so das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, man kann gar nicht genug sühnen, um die Schuld loszuwerden. Es ist ja zum Beispiel auch, du hast Gaza angesprochen, wo ich manchmal auch so, man kann es nicht genau beschreiben, aber so die deutsche Politik möchte sich am besten mit dem Nahostkonflikt gar nicht auseinandersetzen, nicht darauf angesprochen werden, weil der Schuldaspekt gegenüber der jüdischen Bevölkerung im Rahmen vom Holocaust immer mitschwingt.
Ja.
Und diese Schuld kannst du halt nicht sühnen. Und das bedeutet auch, es verstellt jegliche Handlungsmöglichkeiten einer Regierung gegenüber dem, was auch an Unrecht aktuell in Gaza passiert. Weil wir als Deutsche mit dieser Schuld immer noch nicht richtig umgehen können. Und deswegen ist
Ja,
dieses religiöse Bild von Schuld mir so grundsätzlich ein
es fängt dann, wir haben es da mit einer merkwürdigen Kopplung zu tun, denn das eine ist ja, dass man die Schuld der Deutschen nicht abtragen kann und man kann sie auch nicht delegieren an andere und zugleich erwächst daraus eine Verantwortung, die vielgesichtig ist, also die zum Beispiel meint Existenzrecht Israel, die aber auch meint, dass wann immer Menschenrechte verletzt werden, man auch da eine Verantwortung eigentlich hat. Und normalerweise müsste also diese Verantwortung, die aus einer historischen Schuld erwächst, vielgesichtiger sein, als sie momentan dargestellt wird. Wenn wir jetzt auf der individuell religiösen Ebene sind, dann müssen wir ja auch erkennen, dass die Schuld etwas ist, was nicht in dem Sinne abgetragen werden kann, sondern man kann sich also schuldig bekennen. Man hat in der katholischen Kirche die Beichte, die dann gewisse Bußübungen einem auferlegt, sodass man die Absolution erteilt bekommt. Aber grundsätzlich geht es ja darum, dass man in den Himmel kommt. Also das ist ja die Idee. Und welche Sünden darf man dann nicht tun? Und wie kann man quasi die Sünden, die man begangen hat, wieder abtragen? Und da gab es ja dann so etwas wie beispielsweise die Ablassbriefe, was dann Luther kritisiert hat. Und natürlich kann man sagen, das ist eine Säkularisierung dieser religiösen Begriffe und Komponenten und Rituale gibt, insofern, als wir heute die Möglichkeit haben, das Klima zu kompensieren, also unsere Klimasünden zu kompensieren, indem wir sagen, wir fliegen zwar nach New York, zahlen aber 120 Euro CO2-Ausgleich und glauben dann damit auch mit diesem Ablasshandel etwas bewirksam, beziehungsweise dann ohne Sünde in den Urlaub fliegen zu können. Und da merkt man natürlich, dass also diese religiösen Formen migrieren in eine säkulare Gesellschaft, aber das ist dann nicht mehr, wenn es jetzt heute präsent ist, an so etwas gebunden wie Gott, sondern es ist so eine allgemeine Vorstellung von, das bin ich der Gesellschaft jetzt schuldig, das muss ich tun, das muss ich lassen. Und die Sache, dass man sich verantwortlich fühlt für die Gesellschaft, ist ja zunächst einmal etwas sehr Gutes. Die Frage ist nur, wo führt ein Schulddiskurs zu einer Art der Selbstbezichtigung, dass gar nicht mehr über das Systemische gesprochen werden kann. Also, dass dann alles am Individuum irgendwann festgemacht wird und dann ist auch immer nur jeder Einzelne ansprechbar und dann ist nie eine Gesellschaft machbar und dann ist auch eigentlich nicht eine Reform, der, systemischen Gewalt zum Beispiel möglich.
Du hast ja schon angesprochen, dass dein Artikel sich um den Nationalstaat dreht.
Ja.
Ich finde es ja so interessant. Es geht auf der einen Seite in diesem Buch immer auch um diese Ablehnung von individueller Schuld. Also
Ja.
das geht ja zurück so auf diese Aussage, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Ja,
Ja.
also individuell bist du dafür verantwortlich, wie dein Leben verläuft. Und wenn du arm bist, wenn du nicht aufsteigst, wenn du einen so hohen CO2-Fußabdruck hast, dann ist es deine individuelle Verantwortung. Gleichzeitig leben wir ja aktuell in Zeiten, wir jetzt auch ein bisschen in der Gegenwartspolitik, aber trotzdem, in dem etwas eingefordert wird von dem Individuum. So nach dem
Ja.
Motto, du schuldest der Gesellschaft etwas, du schuldest dem Staat, dem Nationalstaat etwas. Und dann vielleicht auch mal eine persönliche Frage an dich. Schuldest du dem Staat nicht auch irgendwas? Ich meine, du hast studiert, du nutzt die Infrastruktur, auch die Infrastruktur, die ich hier nutze, mit Straßen, Wege, Plätze, Internet. Alleine durch Steuern ist ja nicht alles finanziert. Wir leben in Sicherheit, sowohl innerer Sicherheit als auch Schutz vor Krieg. Und dann ist da noch diese Sache mit Staatstheater und Staatsopern.
Ja.
Also schuldest du nicht dem Staat doch etwas?
Ja, ich schulde ihm etwas und würde sagen, dass ich das ja begleiche mit meinen Steuern. Also wir haben hier eine Finanzbeamte. Ja. Wir mit dir kann ich doch darüber reden, dass ich meine Steuern zahle. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich jubel, wenn ich meine Steuer zahlen muss, aber ich zahle sie und
Du
denke
hast
auch
sicherlich
nicht
einen
darüber nach,
Steuerberater.
das irgendwo anders zu tun. Ich habe auch einen Steuerberater, weil ich ja gar nicht in der Lage bin, irgendein größeres Formular auszufüllen und zu verstehen. Das wäre wirklich für keine der Seiten gut, wenn ich meine Steuer selbst machen würde. Aber indem ich ja meine Steuer zahle und hier auch, sagen wir, etwas beitrage in der Form, was ich arbeite, was ich mache. Ja, ich bin ja produktiv, ich ruhe mich ja auf nichts aus. Helfe ich, dass diese Gesellschaft sich reproduzieren kann und nutze auch die Infrastruktur, die mir zur Verfügung gestellt wird, inklusive der Theater und Opernhäuser. Und das ist für mich abgetragen durch einen Geldbetrag. Und das ist auch eine schöne Sache, dass man das so machen kann. Aber ich wäre jetzt beispielsweise nicht bereit, und das ist ja Thema meines Essays, für diesen Staat zu kämpfen, geschweige denn sogar zu sterben. Weil ich dann sagen würde, Ich kann auch woanders leben. Ich habe keine patriotische Bindung. Ich bin sehr gern hier. Ich spreche auch sehr gern Deutsch und kann auch eigentlich nur Deutsch richtig, richtig gut. Und alles andere ist dann sowas wie Heimat, sind Freunde vor Ort oder so, aber das ist nicht etwas, was ich ja dem Staat an sich zu verdanken habe. Und der Staat bedeutet ja dann in diesem Fall eine Regierung, die ich möglicherweise nicht einmal gewählt habe, die sich anschickt, irgendeinen Krieg zu führen oder an ihm teilzunehmen oder darauf wie auch immer zu reagieren, wo ich vielleicht gar kein Interesse daran habe, dass der geführt wird. Und deshalb bin ich in der Einstellung, dass ich also mich niemals für ein höheres Prinzip dieser Art opfern würde. So, also das ist für mich völlig unvorstellbar. Und die meisten Leute sagen zwar schon, es gibt ja viele Umfragen jetzt so, na ja, wenn im Ernstfall und so weiter. Man muss sich aber schon den Gedanken mal machen, was das eigentlich bedeutet, wenn man wirklich bereit ist, zu sterben für etwas. Also wir sind schon selten bereit für kleine Opfer. Wir sind schon, wenn es um Protest oder so geht, sind wir schon ganz schnell dabei zu sagen, ah ja, lieber mal nicht. Nicht, dass das beim Arbeitgeber schlecht ankommt. Nicht, dass das irgendwelche kleinen Repressionen nach sich zieht. Ja? Lieber mal nicht, dass man irgendwie auch noch Ärger mit der Polizei bekommt. Da sind wir wirklich so, so minimal. Und ich meine das gar nicht als Vorwurf, sondern das beobachte ich ja auch bei mir und bin dann immer erstaunt, dass es doch Aktivisten gibt, wie bei Ende Gelände oder so, die viel weitergehen. Und hier aber soll man alles in die Waagschale werfen, nämlich sein gesamtes Leben. Und ich frage mich ja, wozu? Also das. Ich habe ja in dem Sinne nichts zu verteidigen. Ich kann meine Bücherregale verteidigen und meine Anzüge, aber ich hab ja jetzt nicht einen Grundbesitz, wo ich sage, das wäre aber schlimm, wenn der okkupiert würde.
Ich lese mal kurz was vor und dann gehe ich drauf ein. Heutzutage wird um den doch etwas in Verruf geratenen Patriotismus zu bemänteln das Wort Vaterland durch Demokratie, Freiheit, Menschenrechte oder Werte ersetzt, womit zusätzlich die jeweilige geopolitische Entscheidung durch Moral immunisiert werden kann. Was nicht bedeutet, dass eben jener Staat generell für Demokratie, Freiheit, Menschenrechte und Werte eintritt, sondern nur dort, wo sich das mit nationalen Interessen vereinbaren lässt. Deutschland hätte beispielsweise nach anfänglichen Engpässen sehr bald allen Entwicklungs- und Schwellenländern die Corona-Impfstoffe schenken können. Diese großzügige Geste hätte nur einen Bruchteil der geleisteten Militärhilfen an die Ukraine gekostet und Hunderttausende Menschen gerettet. Aber sie hätte dem deutschen Staat nicht genützt, während ein Stellvertreterkrieg durchaus nützlich sein kann. Bei dem Aspekt bin ich halt in diesem Zwiespalt, weil auf der einen Seite geht es ja um Kritik gegen den Staat und auf der anderen Seite
Ja.
ist es die Ausgestaltung von Politik, was der Staat ja nicht an sich ist, was du kritisierst. Ja, also an anderer Stelle in dem Text geht es auch darum, dass wir unmöglich uns vorstellen können, nicht mehr in einem Staat zu leben. Und ich gebe zu, ich kann mir das schwerlich vorstellen,
Ja.
eine moderne Gesellschaft zu haben, die nicht in einem Staat lebt. Und mein Problem mit der Ausgestaltung von Politik ist ja eben das und nicht der Staat an sich. Ja, der Staat, der Nationalstaat auch, kann ja durchaus positive Aspekte haben.
Ja.
Und diese Idee von, ich sterbe für das höhere Gut, ich sterbe für den Staat, ich sterbe, weil ich so vaterlandsliebend und heimatverbunden ist, bin, das ist ja mittlerweile auch widerlegt. Ich finde es ja auch so lustig, dass Politik gerade in Berlin, Medien, Kulturschaffende, Journalisten alle diese Kriegstüchtigkeit hochhalten und alle sagen, also das geht hier um die Verteidigung der westlichen Werte und der Demokratie am Ende des Tages. Und ich glaube, geht vielen Ukrainern auch so, die sich freiwillig gemeldet haben, hatten, als Russland angegriffen hat. Du verteidigst ja nicht den Staat. Du verteidigst deine Freiheit, deine persönliche Freiheit und deine Familie, dein Haus, dein Hab und Gut. Und wenn es hart auf hart kommt, bin ich mir ziemlich sicher, dass es einige gibt, die sich nicht für diese hohen Werte oder Ideale oder diesen sogenannten Patriotismus freiwillig melden, sondern am Ende des Tages aus persönlichen, vielleicht auch egoistischen Gründen.
Weil ich verteidige ja nicht mein Eigentum. Also das ist ja nur dann relevant, wenn man Eigentum hat. Also ich kann ja nicht sagen, ich will sehen, dass mein Auto nicht kaputt geht, deswegen verteidige ich das oder so. Also dafür würde ich ja nicht mit meinem Leben verteidigen. Also ich würde ja, wenn ich jetzt zwei Eigentumswohnungen hätte, würde ich ja nicht auf die Idee kommen, mein Leben für die zu geben, dass ich die behalten kann.
Das stimmt,
Und wenn ich jetzt Kinder
wahrscheinlich,
hätte,
ja.
dann würde ich sagen, ja, dann müssen wir irgendwo hin, wo man sicher ist. Aber meinen Kindern würde ich ja nicht helfen dadurch, dass ich mich in den Krieg begebe. Oder meine Eltern würde ich ja nicht froh damit machen, wenn ich sage, ich sterbe jetzt für eure Freiheit. Das heißt, wir würden nicht bereit sein, das eigentlich zu tun. Es sei denn, man macht eine ganz merkwürdige Ineinsetzung. Das findet ja statt, indem man sagt, ich, der Staat und die Regierung sind eigentlich eins. Und das ist interessant, weil sonst sehen wir das alle nicht so. Wir schimpfen die ganze Zeit über die Ampel, die macht dies und das und wie kann die nur und jetzt wollen sie wieder steuern und jetzt haben sie mich auch noch geblitzt und so. Also die ganze Zeit ist man in so einer gewissen Anti-Haltung gegenüber dem Staat, manchmal völlig irrsinnig auch zugegebenermaßen, ja. Aber dann plötzlich im Ernstfall kennen wir nur noch Deutsche, ja, und dann sind wir alle eins. Und das ist aber nicht wahr. Und wir haben ja auch in den Kriegen gesehen, was danach passiert. Das beste Beispiel ist ja zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg sind die britischen Arbeiter nach Hause gekommen und hatten gedacht, jetzt haben sie gewonnen, Deutschland hat verloren, jetzt wird für sie aber eine gute Zeit anbrechen. Nee, es war einfach eine Regierung dann, die die Arbeiter derart unterdrückt hat, in der Armut gehalten hat, dass die wie die armen Schweine hausen mussten dort. Ja.
Klara Matthei.
Ja. Und dann, und die haben, wofür haben die denn jetzt gekämpft? Dafür, dass die da in einer Baracke leben, unter einer Herrschaft, die überhaupt nichts für sie tut. Und deswegen ist diese Ineinsetzung, die da stattfindet, völlig falsch. Was ich da anfangs schreibe, ist ja nur eine Kritik, um deutlich zu machen, wir sagen zwar jetzt sehr gern, wir verteidigen Menschenrechte, Demokratie, Freiheit etc. Das ist ja etwas, was aufgekommen ist während der Bush-Administration eigentlich, George W. Bush, der sagte, es gibt die Achse des Guten, die Achse des Bösen und hier wird die Freiheit verteidigt. Und deswegen müssen wir in den Irak ziehen. Man hatte da ganz ähnliche Argumentationen wie heute auch und sagte, der ist absolut wichtig, dieser Krieg, der muss geführt werden. Man hat der SPD Anti-Amerikanismus vorgeworfen, weil sie sich nicht an diesem Krieg beteiligen wollte. Und man hat also immer mit dem Begriff Freiheit das Ganze gemacht, nicht mit dem Begriff Patriotismus, sondern man macht das mit Menschenrechten und Freiheit. Und wir können jetzt ja heute sehr gut sehen, zum Beispiel an so einer Sache wie den Impfungen, ja, wir hätten das Geld gehabt und die Möglichkeiten gehabt, diese Impfung, Millionen Menschen, die kein Geld haben, wo die Regierungen unfähig sind oder einfach nicht finanziell entsprechend ausgestattet sind, hätte man all diesen Menschen das zukommen lassen. Das macht man aber nicht. Man hat das sogar zu einer Zeit nicht gemacht, als man hätte damit mit der Kreditaufnahme Gewinne machen können. Man tut es nicht, weil es nicht im Staatsinteresse ist. Und deswegen konzentriert man sich auf anderes. Deswegen sind ja auch ganz viele Konflikte und Kriege uns sehr, sehr egal und andere wiederum sind uns sehr wichtig. Und daran kann man ja sehen, dass also diese Staatsinteressen, die von der Regierung vertreten werden, auch nicht in eins zu setzen sind, erstens mit den Interessen der Bevölkerung und auch nicht in eins zu setzen sind mit wirklich diesen abstrakten Werten wie Freiheit und Demokratie. Und dies ist etwas, was sich aber so verselbstständigt hat, dass es ja nicht mehr so ist wie damals bei der George W. Bush-Administration, dass es sehr viel aufgeklärten Widerstand zum Beispiel in der deutschen Bevölkerung gab, sehr viel kritischen Geist, auch wenn das schon damals nachgelassen hat, das hat schon damals gebröckelt, Roger Willemsen hat da unermüdlich darauf hingewiesen, aber man hat dann jetzt eigentlich den Punkt, wo alle, inklusive auch Fridays for Future Aktivisten und so, alle eigentlich sich darauf einschwören, dass das, was den Interessen der NATO dient, den Interessen aller dient. Und deswegen müssen wir uns diesen Interessen unterwerfen und dürfen auch auf keinen Fall irgendeinen pazifistischen Ton von uns geben. Es ist ja interessant, dass gerade auch beim Klimaaktivismus zu sehen, also dass Kriege sehr klimaschädlich sind, wissen wir ja. Und dass wir aber da überhaupt keine kritischen Töne haben, überhaupt keine Idee von Abrüstung oder sonst was, sondern man hat eine klare Freund-Feind-Konstellation. Zu dem Nahostkrieg schweigt man lieber ganz, damit man nicht da in irgendeine Ecke gestellt wird. Und das war es dann. Und da sieht man ja, dass dann also so Lifestyle-Aktivisten, will ich sie mal nennen, wie Luisa Neubauer, im Prinzip die Sache ja nicht ernst meinen können. Sonst würden sie sich ja anders dazu verhalten. Aber das machen sie dann aus wahrscheinlich Opportunismus oder so nicht, vielleicht aber auch aus eigener Beschränktheit. Und daran sieht man eigentlich, wie sehr dieser militaristische Diskurs jetzt schon überall vertreten ist und es jetzt absolut normal ist, darüber nachzudenken, dass wenn man noch jung ist an Jahren, dass man zum Militär geht und dass man dann irgendwelche deutschen Interessen, weiß Gott wo, wird verteidigen können.
Was mir dabei auch aufgefallen ist, dass diese Schuld an Kriegstüchtigkeit,
Ja.
die wird vor allem immer verlangt von den Ärmeren, den Jüngeren, den Arbeitern. Und diese vor allem früher linke Kritik bezüglich, also dieser Ungerechtigkeit, weil du beschreibst jetzt gerade, dass es hier um die Interessen der Bevölkerung gibt. Aber innerhalb der Bevölkerung gibt es ja auch verschiedene Interessengruppen. Das heißt, es gibt
Ja.
Menschen, die durchaus daran interessiert sind, dass andere für sie irgendwo ihre Interessen verteidigen. Und für diese Minderheit macht Politik über den Staat das mit der Kriegstüchtigkeit und der Aufrüstung dann auch möglich, in Kooperation übrigens mit doch einer breiten journalistischen Medienvertretung, die alle denken, also wir sitzen hier im gleichen Boot und das Narrativ halt betreiben. Wir verteidigen jetzt die Demokratie und die Werte. Und aber eigentlich geht es im Kern um die Interessen, zum Beispiel auch um die Verteidigung der Eigentumswohnung, die du und ich
Ja.
vielleicht nicht haben, aber
Ja.
die andere haben und deren Kinder zum Beispiel, auch die Kinder der Politiker, wie zum Beispiel von Annalena Baerbock oder von Robert
Ja, André
Habeck, das,
Melnyk ist ja das beste Beispiel. Also
ja,
es ist
genau.
ja, natürlich werden die Kinder der Mächtigen niemals an der Front kämpfen. Das wäre das erste Mal. Die sind woanders. Die sind da, wo sie der Krieg nicht erreicht. Den Krieg kämpfen andere. Das ist immer noch diese alte Sache. Der Krieg wird von Armen gekämpft für die Interessen der Reichen. Und das ist generell so. Und alles andere ist Augenwischerei. Und das ist in jedem Krieg so. Und man sieht ja auch, wer die Möglichkeit dann doch hat, aus der Ukraine als junger Mann zu fliehen und wer nicht oder nicht zurückkommen muss und so weiter. Das sind alles immer Klassenfragen, die damit verhandelt werden. Das war beim Vietnamkrieg so und das ist auch jetzt natürlich so, dass man versucht, irgendwelche Bonusprogramme bei der Bundeswehr anzubieten, die also Leuten, die nicht so gut gestellt sind, die Möglichkeit, so ein bisschen Karriere eröffnen. Und dadurch hat man natürlich immer, wer ärmer ist, ist eher Kanonenfutter als die anderen, weil die können es sich aussuchen und gehen sonst irgendwo hin. Das war übrigens auch nur, als wir die Wehrpflicht hatten, so dass dann es Leute waren, die sehr geschickt waren, direkt mit dem Auslandsstudium zu beginnen und dann kamen sie, weil das nicht mehr so sehr restriktiv war, sehr gut daraus, dass sie gar nicht zur Musterung mussten oder vielleicht noch zur Musterung und dann war aber auch Schluss, dann war auch kein Zivildienst abzuleisten. Diese Tricks werden ja alle beherrscht, zur Perfektion getrieben und natürlich kämpfen die anderen den Krieg.
Zum Beispiel kannst du über das Kämpfen für Deutschland auch zum Premium-Deutschen werden, wie ein uns bekannter
Ja.
Militärexperte es so schön gefordert hat.
Ja, das ist ja so eine absurde Logik, dass jemand wie Carlo Massala sagt, ja, also gerade die, die von der deutschen Mehrheitsgesellschaft häufig diskriminiert werden, also Menschen mit Migrationshintergrund. Wenn die sich entscheiden, zur Bundeswehr zu gehen, dann sind sie in seinen Augen Premium-Deutschen, weil sie ja dann trotzdem, trotz der Abwehr, sich 100% zu Deutschland bekennen. Und dann würde ich sagen, nee, das zeigt ja gerade, dass man da ideologisch verblendet ist, wenn man das dann tut. Dann muss man ja besonders erkennen, dass man nicht zur Bundeswehr geht, weil ja noch nicht mal die Mehrheitsgesellschaft einem respektvoll gegenübertritt. Und für die soll man dann auch noch bereit sein, in irgendeinem Kampf zu sterben. Also das ist ja irgendwie das, ich weiß nicht, das Stockholm-Syndrom ist das nicht, das ist irgendwas anderes, ja. Aber das ist auf jeden Fall nicht sehr gesund in meinen Augen. Und diese Idee finde ich so furchtbar, aber sie ist so ungeheuer präsent. Und das in die linksliberalen bis woken Kreise hinein da ist, das hätte ich nie für möglich gehalten. Also das ist für mich auch wirklich das, also ich habe ja viel Politisches beobachtet und würde sagen, dass ich relativ desillusioniert durch diese Welt gehe. Also ich werde nicht laufend enttäuscht, weil ich schon die Enttäuschung internalisiert habe. Aber hättest du mir 2019 oder 2020 gesagt, dass noch einmal solche bellizistischen Stimmungen in der breiten Bevölkerung vertreten werden, plus dann auch von den Linksliberalen und Woken eingefordert werden, dann hätte ich gesagt, nee, nee, da übertreibst du, da irrst du garantiert. Also das hat mich tatsächlich völlig umgehauen und ich muss sagen, dass natürlich dadurch meine Skepsis generell zugenommen hat, weshalb ich ja mich in meinem Essay auch in ein Luxushotel nach Gran Canaria träume.
Ein schöner Fiebertraum, würde ich fast sagen. Aber ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, 2019 oder 2020 mir auszudenken. Na, vielleicht 2020, aber den Grund kann ich gleich nennen. Aber 2019 mir auszudenken, dass es von einer Fortschrittsregierung geführte Politik sein wird, die in der breiten Masse der Bevölkerung ankommt, und so in die Richtung geht, ja, wir müssen wieder aufrüsten. Ja.
Ja.
Und das in Deutschland. Und dass das sowohl medial als auch politisch dermaßen getragen wird. 2020, naja, wir hatten ja dann Corona. Und ich kann nicht wirklich sagen, dass diese, ich weiß nicht ganz genau, was das, also wie ich das beschreiben soll, aber diese hysterische Reaktion auf Corona und alles, was irgendwie mit Kritik oder versucht, mit realem Umgang und auch wissenschaftlicher Argumentation bestimmte Kritik gegen bestimmte Maßnahmen vorzubringen, wurde ja alles abgelehnt. Ja,
Ja.
da wurden dann, also es gab schon diese verrückten Corona-Leugner und so. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber jeder, der irgendwie Kritik geübt hat, wurde ja dann sofort in diese Kategorie gepackt. Und dieser schon autoritäre Versuch, alles zu unterdrücken, was irgendwie nicht dem entspricht, was man dann halt als
Ja.
normal eingestuft hat, das ist ja schon der Kern was dessen, was wir jetzt mit der Entwicklung hin zu Kriegstüchtigkeit sehen.
Ich
Auch
wurde
da
von
wird ja alles
irgendwelchen.
an Kritik sozusagen niedergemacht. Also alle sind Putin-Fans. Alle
Ja.
sind Sarah Wagenknecht-Anhänger. Also es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Ja.
Ich wurde angegangen auf Twitter, ich weiß es noch ganz genau, als ich sagte, ich möchte lieber Moderna oder BioNTech-Impfstoff statt Astra, weil ich Astra für nicht so gut halte, weil ich den
Ja, ich kann
Kekulé-Podcast
mich
gehört
erinnern.
hatte. Ich wurde extrem angegriffen von allen Seiten darauf. Nachher wurde der gar nicht mehr verimpft, weil man sagt, naja, der ist nicht so gut. Also das war der reine Wahnsinn. Da wurde ich beschimpft. Dann habe ich irgendwann, na, da hatte ich schon meine dritte Impfung gesagt, ich würde jetzt auch mal gerne wieder im Opernhaus ohne Maske sitzen. Von Professoren. Ja, die den ganzen Tag sich nur hinter der Webcam versteckt haben, die kein Seminar mehr richtig gemacht haben und so, wurde ich da auf Twitter wüst beschimpft. Also das ist mir noch so präsent. Und wo du das jetzt gerade anschaust, darf ich mir eine Passage aussuchen, die ich vorlesen darf,
Tu
weil
das.
das ist mir so wichtig. Ich habe es in gewisser Weise ist der Essay Selbsttherapie natürlich gewesen. Du wirst es gemerkt haben bei der Lektüre. Jedenfalls will ich gerade diese Corona-Debatte da aufgreifen. Also ich schildere so ein bisschen, wie dieser Diskurs ist. Alle wollen eigentlich vom Bundespräsidenten eingeladen werden und da verhält man sich dann sehr konform. Momentan findet man das Militär geil. Punkbaten, Autoren, Klimaaktivisten und nicht zu vergessen Pianisten berauschen sich an der Aufrüstung. Wer nicht bereit ist, sich für sein Land zu opfern, wird verunglimpft. Dabei ist völlig klar, dass diese elitären Maulhelden im Ernstfall die ersten wären, die ihre Kinder und sich selbst vor einem Kriegseinsatz schützen würden. So war es bereits während der Pandemie. Podcaster, Aktivisten und Journalisten, die sich auch nach der zweiten Impfung für einen weiteren Lockdown aussprachen, ja mitunter sogar Petitionen initiierten, saßen keineswegs zu Hause, sondern besuchten Rockkonzerte in den USA, weilten in Portugal ohne Maske beim Friseur oder nahmen an Fotoshootings für Lifestyle-Magazine teil. Ich habe selbst eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was vor sich ging. Nachdem ich im Herbst 2021 zusammen mit, sagen wir, Kollegen, bei einem Event vor 300 Leuten aufgetreten war, aßen und tranken wir anschließend auf Einladung des Veranstalters in einem Fünf-Sterne-Hotel. Meine Mitstreiter waren sich dort einig, dass es bald wieder Maßnahmen geben müsse. Daneben wurde unterstrichen, wie unverantwortlich zwei prominente Corona-Experten seien. Dabei taten wir gerade genau das, was sie sagten. Wir lebten mit dem Virus. Noch kurioser wurde es wenige Wochen später, kurz vor meiner dritten Impfung, bei einer Veranstaltung, an der ich unter anderem mit einer prominenten Journalistin teilnahm. 150 Menschen im Publikum. Anschließend gingen wir mit den Organisatoren in ein brechend volles Restaurant, in dem plötzlich noch ein für seine vorsichtige Corona-Politik gelobter Ministerpräsident auftauchte und eine große Runde vorbei an allen Tischen machte, ehe er mit besagter Journalistin etwas Smalltalk betrieb. Wenige Tage später saß die Journalistin in einer Fernsehsendung und verkündete dort, dass wir dringend einen neuen Lockdown bräuchten. Schlagartig wurde mir klar, dass mit wir nie die gemeint waren, die von wir sprachen.
Die mit Macht reden immer von wir und meinen immer andere.
Ja.
Das Erlebnis hatte ich ja auch. Und zwar zweimal. Einmal während Corona, weil ich früh der Meinung war, eine Impfpflicht ist kontraproduktiv, untergräbt jegliche Art von sinnvoller Impfpflicht, wo das Impfen tatsächlich gegen den Virus schützt, und zwar dich selbst und andere, weil du auf Jahrzehnte praktisch gegen den Virus immunisiert bist. Sagen wir zum Beispiel Masern, Röteln etc. Und das hast du ja bei Corona nicht gehabt. Das war ja eher
Ja.
wie, ich weiß, der Vergleich, es hinkt ein bisschen, aber
Ich
es
bin
war
aber
ein
auch
wenig
drauf
wie die
reingefallen. Aber
Grippeschutzimpfung.
ich bin auch drauf reingefallen und dachte wirklich an einem gewissen Punkt, und das war aufgrund einer medialen Darstellung, das will ich ganz genau sagen, weil woher nehme ich es sonst, war ich für eine Weile der Auffassung, dass jetzt doch die Impfpflicht her muss, weil ich die ganze Zeit sah, wie ich plötzlich wieder da getestet werden sollte und da. Ich dachte, Moment mal, jetzt habe ich schon die dritte Impfung, was wollte denn jetzt noch, so dass ich dann dachte, okay, das ist doch wohl das Problem. Und das war aber aufgrund einer medialen Darstellung, die so darauf plötzlich fokussiert war, dass diese eigentlich kritischen Stimmen, beziehungsweise die Stimmen, die das differenzierter gesehen haben, sagt, naja, das schützt jetzt die anderen dann nicht mehr. Deswegen muss man das denen in dieser Weise nicht aufoktroyieren, dass mir das auch aus dem Gesichtsfeld entschwand. Und das ist sehr bedauerlich, wenn man das dann so im Nachhinein sieht, dass man sich da hat auch ein bisschen anstacheln lassen. Ich war allerdings einer der allerersten noch, ich weiß, es war in der Politikanalyse, da war noch keine Impfung in Deutschland gespritzt oder vielleicht die ersten 100-Jährigen wurden gespritzt, wo ich schon sagte, also grundsätzlich bin ich nicht gegen eine Impfpflicht. Also das war natürlich an Bedingungen geknüpft, aber ich glaube, dass dieser Zugriff des Staates absolut denkbar sein kann in Fällen, wo das nötig ist. Aber wie du jetzt eben ausgeführt hast, sind es halt zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das eine ist sowas wie Röteln, Masern und das hier ist dann, wie sich herausstellte, nicht in dieser Weise wegzuimpfen, dass man sagen kann, und dann ist diese Immunität hergestellt. Aber da war eine mediale Gleichförmigkeit plötzlich da, die viele auch verleitet hat. Und das ist schon beängstigend, muss ich sagen.
Also es ist ja im Kern etwas, was wir jetzt nochmal haben, aber auf eine andere Art und Weise, nämlich den Zugriff des Staates auf deine körperliche Unversehrtheit. Und bei der Impfung ist das noch auf einer ganz niedrigschwelligen Ebene. Ich bin so der Meinung, also wenn Impfpflicht, dann hätten sie es gleich vollumfänglich machen müssen, gleich am Anfang. Oder aufgrund der Tatsache, wie es gelaufen ist, erst anfüttern sozusagen. Also es gab ja auch die Ideen zu sagen, okay, wer sich impfen lässt, kriegt einen Gutschein oder was auch immer. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, um frühzeitig zu motivieren.
Ja.
So, und auf der anderen Ebene habe ich mich ja auch mit der Wissenschaft beschäftigt und man hat ja schnell gesehen, naja, das ist okay, ich lasse mich jedes Jahr Grippeschutz impfen.
Ah
Jedes Jahr.
ja.
Und
Ich trinke
dann
immer
habe ich,
eine gepresste Zitrone am Tag. Das ist
nee,
meine
nee, ich lasse nicht
Grippeschutzimpfung.
jedes Jahr Grippeschutz impfen. Und dann merkt man halt sehr schnell, okay, wenn ich mir das so angucke und wissenschaftlich und so, ist das nicht groß anders, als wenn ich mich Grippeschutz impfen lasse. Und dann sehe ich den Sinn und Zweck einer Impfpflicht nach mehreren Monaten, nachdem das gelaufen ist, halt nicht, weil ich muss mich immer wieder impfen lassen. Und da reden wir nicht über jedes Jahr, sondern über alle paar Monate. Und habe mich gefragt, ist das jetzt Sinn der Sache? Ja, also mich jedes Mal impfen zu lassen und jedes Mal war auch im Hinterkopf so, na, ist das jetzt schon alles vollumfänglich durchgeprüft worden? Sind das so, also jedenfalls, also,
Ja, und
und dann
da
sind wir
fand ich
da,
auch, ich
dann
meine,
sind
es.
wir an dem Aspekt der Verhältnismäßigkeit, weil ich
Ja.
bin ja Beamte und
Aber wir
musste
waren
mich
an
mit,
so einem Punkt, wo
ja.
man, glaube ich, auch noch hätte fordern können und die Grippeschutzimpfung wird jetzt auch verpflichtend eingeführt. Also das war so ein ganz interessanter, heikler Punkt, der dann da ist und nachher.
Was übrigens sinnvoller wäre, weil mehr Menschen jedes Jahr auch, egal wie, an der Grippe sterben können.
Und dann ist das aber sehr schnell wieder vergessen oder so. Und ich meine, wir können das ja jetzt schon antizipieren. Irgendwann wird, hoffentlich sehr bald, Frieden in der Ukraine sein. Und es wird nicht so aussehen, dass man am Ende dort steht und sagt, die Ukraine hat den Krieg gewonnen, was alle immer anfangs gesagt haben, dass sie das muss, sondern es wird etwas sein, wo man hoffen kann, dass das für die Ukrainer dann einigermaßen glimpflich ausgeht. Aber es wird nicht so sein, dass man triumphiert. Und dann wirst du aber von den Leuten, die jetzt anfangs so getan haben, als sei das nur noch eine Frage der Zeit, bis eigentlich auch das Putin-Regime fällt, ja, dann wirst du von denen keine Selbstkritik mehr hören, sondern dann ziehen die weiter. Und das ist ja auch am Ende noch preisverdächtig, wie man bei einem Applebaum sehen kann. Also ich glaube, wenn man deren Irrtümer der letzten 20 Jahre mal nachzeichnen würde, da ist die Frage, ob man die noch nach dem Weg fragen würde oder ob man sagt, nee, da lasse ich es lieber.
Jedenfalls, um zu dem Punkt
Aber du
Zugriff
kannst einen
auf.
Preis gewinnen.
Ja, ich bin dafür zu selbstkritisch offensichtlich. Ich kann das nicht.
Ja.
Ich muss meine Fehler immer selber aufarbeiten. Und offensichtlich ist die Voraussetzung, dass du deine Fehler nicht korrigierst in diesem Aspekt.
Ja.
Um darauf zurückzukommen, also der Zugriff des Staates auf deine körperliche Unversehrtheit ist ja bei der Frage der Kriegstüchtigkeit noch viel akuter.
Ja.
Weil hier ja im Raum steht Dienstpflicht. Und auch Dienstpflicht an der Waffe. Und was mir da auch aufgefallen ist, unter anderem, weil der ehemalige Brigadegeneral Erich Fahrt hier auch schon im Podcast war, was er auch kritisiert hat, ist dieser Bellizismus im medialen, politischen Raum, den er sich selber als Militär, ja, als
Ja.
Militär so nie hätte vorstellen können und was er persönlich auch kritisiert. Und da frage ich mich auch, hatten wir vielleicht zu lange Frieden? Langweilen sich diese Leute in Berlin? Wollen die mal einen richtigen Krieg erleben oder was? Was ist denn deren grundsätzliches Problem? Warum denken die denn, dass das irgendwie interessant ist? Also ich habe da wirklich so langsam das Gefühl, dass die denken, oh, jetzt ist wieder mal was los, jetzt können wir mal wieder richtig.
Ja, mich beschäftigt diese Frage auch sehr. Und jetzt werden natürlich manche hier sagen, ja, was redet ihr denn da? Und es gibt doch akute Bedrohungen und sowas. Und ich will ja auch gar nicht leugnen, dass nicht alle uns wohlgesonnen sind. Und wir ihnen übrigens auch nicht in vielen Teilen. Aber ich habe auch darüber nachgedacht und ich habe sehr viele Profile mir bei Instagram und Twitter angesehen, wie von jungen Menschen, die so ein bisschen politisch engagiert sind, bisschen Gewerkschaft, bisschen Jusos und sowas. Aber nicht jetzt erste Reihe, ne? Also zweite, dritte Reihe, aber irgendwie so ein bisschen was machen. Und da ist mir aufgefallen, also da gibt es diesen Wunsch der Kriegstüchtigkeit. Vielleicht denke ich jetzt auch nochmal nach, Reservist zu werden. Und ich war auf jeden Fall jetzt mal bei irgend so einem Wochenendkurs der Bundeswehr und dann werden Bilder gepostet. Und dann siehst du so Leute, die Profile haben, denen sie unglaublich viele Abenteuerurlaube machen, 150 Tätowierungen haben. Nichts gegen Leute, die 150 Tätowierungen haben. Ich merke nur, also es gibt Leute, die sind auf der Suche nach irgendeiner existenziellen Erfahrung. Ich finde, es ist ein tolles zivilisatorisches Projekt, dass wir heute Abenteuerurlaub machen können, wenn wir existenzielle Erfahrungen haben. Oder wenn ich sage, ich will mir was einschreiben, ja, und gehe zum Tattoo-Studio, auch das völlig in Ordnung, das zu machen. Jeder Jack ist anders. Nur gibt es dann, glaube ich, schon Leute, die sagen, aber ich suche irgendwie noch weiter und da kann ich endlich mal für etwas kämpfen. Und es ist so ein interessantes Angebot, weil es ja wirklich schwer fällt, für etwas zu kämpfen, bei dem man sagt, okay, da habe ich jetzt aber auch genügend Equipment hinter mir. Also wenn wir jetzt beispielsweise gegen die Schuldenbremse protestieren wollten, da können wir hier im Podcast drüber reden, aber ich würde mal sagen, nee, wir gehen jetzt auf die Straße, Jenny. Wir fahren nach Berlin, wir machen Plakate und so. Wir kämen uns ja sofort lächerlich vor, wenn wir zu zweiter stünden. Vielleicht könnten wir noch ein paar mobilisieren, aber wir würden das dreimal machen, viermal machen und dann würde das abebben. Aber nehmen wir mal an, wir hätten wirklich ein Budget hinter uns, so ein Sondervermögen und ein paar Panzer und so weiter. Ja, also man könnte wirklich so etwas Wirksames scheinbar tun und wäre dann Teil dieser großen, wirksamen Prozesse, die da
Mit einem
losgestoßen
Panzer
werden.
kannst du von
Ja.
vor Olaf Scholz seinem Büro auflaufen.
Richtig, ja. Und dann hat das irgendwas sehr Verlockendes. Also das Angebot, existenzielle Erfahrung zu machen und irgendwo mal mitzudrehen am großen Rad, was sonst uns nicht mehr gegeben ist. Wir sind ein bisschen sehr fatalistisch vielleicht manchmal, aber eigentlich stimmt es auch, dass so viel nicht möglich ist. Sei denn, wir konzentrieren uns auf kleine Kreise, auf Regionen, kümmern uns um den Wald vor Ort oder sowas, ja. Aber alles darüber hinaus wird schwer. Aber hier nochmal am großen Rad drehen zu dürfen oder den Anschein zu haben, dass das geht, das scheint sehr verlockend zu sein. Plus mit einer deswegen habe ich diese Abenteuerurlaube und Tätowierung und sowas erlebt, also plus so einer erwähnt diese transzendentale Obdachlosigkeit, dass man sagt, also ich würde ja schon noch an sowas Richtiges gerne glauben. Mit Gott hadern die meisten Leute und an welche Institution soll man sich wenden? EKD, ist auch ein bisschen langweilig, kann man auch bei den Grünen eintreten, gibt es kaum einen Unterschied, ja. Katholische Kirche, schwierig, gab es einige Skandale in der Vergangenheit. Aber jetzt nochmal so ein Projekt zu haben und etwas Transzendentes. Und das ist sowas wie Freiheit, Demokratie, wir auf der guten Seite. Und wenn du dann siehst, wie auch diese Leute, die ich da so ein bisschen mir angeguckt habe, posten, dann sind sie ganz klar auch in diesem Gut-Böse-Schema, das eigentlich ein religiöses Schema ist, das dann hinführt zu Harry Potter, Marvel-Helden oder der Herr der Ringe.
Also im Endeffekt ist die Jugend oder diese Generation, diese Menschen auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Und anscheinend ist Frieden zu langweilig. Ich
Der
würde, also.
Krieg als innere Erfahrung, der Kampf als innere Erfahrung, das ist die Idee bei Ernst Jünger. Der will ja schon zur Fremdenlegion, wird vom Vater dann zurückgepfiffen, mit dem Versprechen, dass er dem Vater abnimmt, dann aber in den Ersten Weltkrieg gehen zu können. Und das liegt sicherlich auch daran, dass der Krieg, Gott sei Dank, so lange von uns fern war und man es sich offenbar nicht mehr so gut vorstellen kann, obwohl er ja medial sehr gut dokumentiert wird. Also man sieht ja, wie das dort aussieht, bei zum Beispiel den ukrainischen Soldaten, die da an der Front stehen. Und man kann sich ja da vielleicht ein bisschen hineinversetzen und eigentlich sagen, dass das um jeden Preis vermieden werden muss. Aber es scheint so ein größeres Sinnangebot nochmal zu sein, das eigentlich postdemokratische Systeme oder man könnte auch sagen simulative Demokratien, wie je nachdem, welchen Theoretiker man bevorzugt, Blüdorn oder Colin Crouch, eigentlich nicht mehr anbieten.
Ja, vielleicht wird der Horror des Krieges nicht ordentlich genug dargestellt, weil es ja
Ja.
darum geht, dass die Ukraine unbedingt eigentlich gewinnen muss. Und dann kann man nicht schlechte Entwicklungen zeigen. Also der Horror des Krieges wird mir beim Ukraine-Krieg vor allem nicht deutlich genug gezeigt, jedenfalls nicht von deutschen Medien. Eins kann
Ja,
ich auf alle
stimmt.
Fälle sagen, meine Kriegserfahrung ist auch jetzt mittlerweile 2 Generationen entfernt. Das hat nicht davor geschützt, den Horror des Krieges sozusagen zu verinnerlichen durch die Erzählungen der Großeltern. Und
Ja.
die waren selber Kinder, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Aber der Verlust, den man da erlebt hat, also auf der Seite der Großeltern als Kinder, der hat sich so eingebrannt, dass es bis in meine Generation noch eine Horrorvorstellung ist, diesen Krieg erleben zu müssen oder zu erleben, was man alles verliert. Und das bezieht sich hauptsächlich auf geliebte Menschen. Und deswegen verstehe ich nicht, also ich werde es auch nie verstehen, wie man eine Jetzt-Generation haben kann, die in irgendeiner Art und Weise in dieser Abenteuer denke sein kann. Ich kann das alles auch geistig nachvollziehen, aber ich werde es nie verinnerlichen und verstehen,
Nein.
dass man da auf der Suche nach dem Sinn des Lebens ist in Form von Gemeinschaftserlebnis Krieg, weil vielleicht ist das auch ein bisschen meine zynistische Weltsicht. Also irgendwann wird die Sonne so und so verglühen und uns alle verschlucken und dann war es das mit der Erde. Also einfach leben. Das reicht schon.
Ja, das ist ja völlig richtig. Also es ist so, dass die Kämpfe, die gekämpft wurden, ja nicht uns heute präsent sind, dass wir sagen, ja, das war aber gut mit dem Deutsch-Französischen Krieg 1870, dass das so und so, dass die da gekämpft haben oder sowas. Ja, das ist dann nicht da. Und ich würde mal den Vernichtungskrieg der Nazis mal ausklammern, weil das tatsächlich eine Besonderheit ist, über die müsste man nochmal ganz eigenes diskutieren. Aber wenn man an die historischen anderen Kriege denkt, dann sagt man nicht, ja, das war aber sinnvoll. Oder Vietnam, wird man jetzt nicht sagen, ja, das war aber gut, dass das mal so gelaufen ist oder sowas, ja. Und das ist eine Vorstellung, die da präsent ist, die eigentlich absurd ist. Und deswegen muss sie mit anderen Sinnangeboten aufgeladen werden. Und das ist dann häufig so etwas, dass man für was Abstraktes sterben darf, dass man zugleich aber auch noch seine Liebsten rettet dabei. Und dann dieses Gemeinschaftserlebnis, das da ist. Und das ist ja auch so traurig, dass wir in einem reichen Land leben, wo wir eigentlich solche Gemeinschaftserlebnisse wunderbar herstellen könnten durch entsprechende Kulturräume, die nur zu schaffen wären. Es gibt ja auch manches vor Ort, aber es ist ja auch interessant, dass man, ehe man darüber nachdenkt, sich dort zu engagieren, dann überlegt, ob man zu den Reservisten geht. Also das ist ja so fernliegend eigentlich. Aber wir haben diese enorme Diskursverschiebung, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Ich muss das immer wieder betonen, weil ich eigentlich jeden Tag erstaunt davor stehe und immer wieder versuche, das für mich zu sortieren und werde da, also verzweifle manchmal daran, versuche mich da mit anderen Dingen abzulenken und würde auch das beherzigen, was du eben gesagt hast. Man sollte das Leben genießen und irgendwann ist es vorbei. Und dann sollte man es mit den Dingen füllen, die wirklich einen bereichern und die möglicherweise auch andere Leute noch bereichern. Und das ist es eigentlich, was es ausmacht.
Ich unterhalte mich auch viel mit Matthias, den wir vielleicht beide von Twitter ja kennen. Der macht gerne mal so Audioclips, unter anderem für den Aufwachen-Podcast in der Vergangenheit. Und vielleicht gibt es ja bei der nächsten Regierung mit der CDU, CSU wieder so eine Gegenbewegung. Ja? Vielleicht normalisiert sich alles wieder. Hoffnung stirbt ja zuletzt.
Das ist ein interessanter Punkt, ja.
Weil ich meine, da gibt es auch diesen kleinen Aspekt von nur Nixon konnte nach China gehen.
Ja.
Vielleicht konnten nur die SPD, FDP und Grünen diesen Kriegstüchtigkeitsdiskurs überhaupt machen, ohne dass es eine große gesellschaftliche Gegenbewegung gab, weil diese Parteien die Gegenbewegung ja unter sich eigentlich darstellen.
Ja.
Und wenn es wieder zu Normalisierung des Parteiensystems kommt, in dem die Schwarzen wieder über den Staat herrschen, gibt es vielleicht wieder eine außerparlamentarische Opposition, die normal sich, also für unser Verhältnis und unser
Ja,
Verständnis, sich
mit
wieder
einer
normal
gesunden
benimmt?
Skepsis, mit einer gesunden Skepsis solchen politischen Entscheidungen nähert. Und ich glaube, dass es absolut richtig ist, was du da sagst. Und das zeigt sich ja auch gerade daran, dass von der Klimabewegung Fridays for Future einfach nichts kommt im Hinblick Pazifismus oder so. Und das ist ja, man muss ja noch nicht mal so abstrakt machen, aber dass man zum Beispiel einfordert, dass Deutschland dafür sorgen muss, dass Druck ausgeübt wird, dass die ukrainischen Männer, die fliehen wollen, fliehen dürfen, und zwar hierhin. Genauso auch, dass man jetzt sagt, wir müssen Libanesen aufnehmen. Das geht nicht, dass die da auf den Straßen vegetieren müssen zu Hunderttausenden und da vertrieben werden. Das wären ja alles Dinge, die ganz klar zu artikulieren sind. Da muss man auch gar nicht irgendwie mit deutscher Geschichte oder sonst was. Das ist jetzt die Verantwortung in diesem Moment. Und dass das nicht stattfindet, liegt daran, dass man eigentlich den Widerspruch scheinbar mit inkludiert hat in die Regierung. Und wenn man jetzt Leuten sagen würde, die gerade noch bei den Jusos oder sonst wo rumtouren und sagen, ich muss mich jetzt auch aufrüsten und kriegstüchtig werden, wenn man denen jetzt sagen würde, ach so, du willst für Friedrich Merz kämpfen in den nächsten Krieg, dann vielleicht, also das wäre ja meine vage Hoffnung, ist dann doch eine gewisse Skepsis da, dass man sagt, ah nee, der meint es ja so schon nicht gut. Der hat jetzt auch noch mal BAföG ein bisschen weggestrichen. Und für den soll ich jetzt kämpfen? Möglicherweise doch nicht. Also da könnte wieder eine gesunde Opposition erwachsen. Also hoffen wir jetzt am Ende auf Friedrich Merz oder wie ist das? Muss man so kontraintuitiv inzwischen an
Jetzt
alles
wird's
rangehen?
gefährlich. Naja, vielleicht hoffen wir auf Friedrich Merz ein bisschen, insofern, dass er dann bloß 4 Jahre Kanzler ist, wenn überhaupt. Weil wir dann eine so starke gesellschaftliche Gegenbewegung haben, dass hier wieder alles einigermaßen nach links rückt, weil noch weiter nach rechts kann das deutsche Parteiensystem und die Gesellschaft wohl kaum rücken. Da ist ja bloß noch die AfD und die Wand. Herr Jemini.
Und wie wäre das mit Laschet geworden? Das ist jetzt sehr hypothetisch, aber hast du auch Laschet in letzter Zeit so ein bisschen ins Herz geschlossen?
Auf gar keinen Fall.
Ah, okay. Ja, ich hab mich
Ich
dabei
mag diese
ertappt,
Heuchelei
dass ich
absolut
diese
gar nicht.
Gemütlichkeit, ja, ich glaube, das ist dieser rheinische Katholizismus, dem ich nicht anhänge, der mir aber manchmal sympathisch erscheint, dass ich so den Eindruck habe, ach ja, wenn denn das jetzt so in seiner Gelassenheit und ich will sie nicht gängeln und so, wenn denn das so machen würde, wäre das zumindest so eine Ansprache, die mich nicht so in Zorn versetzen würde, wie das jetzt gerade passiert.
Naja, du sprichst ja hier mit einer Ostdeutschen aus dem tiefsten Lutherland.
Ja.
Das heißt, selbst wenn ich getauft wäre, wäre ich evangelisch. Und mit den rheinländischen Katholiken haben wir es überhaupt nicht.
Ja,
Das ist fast so
ja.
schlimm wie bayerische Katholiken.
Okay.
Nee,
Ja.
also diese Verklärung auch von Armin Laschet so im Nachhinein gefällt mir gar nicht. So nach dem Motto, nein, der wäre der bessere Kanzler im
Nee, das
Gegensatz
glaube
zu
ich
Olaf
nicht.
Scholz. Aber so
Das.
wird das teilweise dargestellt. Und das schon aus innerer Überzeugung lehne ich das total ab. Ja. Weil alles um die Verklärung und so generell diese auch Bewegung hin bei allen anderen demokratischen Parteien zu, wir haben einen Retter der Demokratie und das ist bei den Grünen Robert Habeck und bei der FDP ist es weiterhin Christian Lindner. Dem geht es ja eigentlich nur um die Rettung der Demokratie und der Staatsschulden. Und bei der SPD haben wir noch Olaf Scholz als letzten Retter und jetzt kommt der Retter Friedrich Merz. Und das finde ich ja so interessant, dass sich die demokratischen Parteien dazu entschlossen haben, all ihr Wohl und Wehe me meistens auf eine Person auszurichten, wenn wir bei der AfD keine einzelne Person haben, sondern die haben so
Ja.
ihren Rechtsextremismus, ihren Populismus und damit kommen sie an, aber sie haben keine einzelne Person, worauf das alles aufgebaut ist.
Ja.
Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch für die deutschen Parteien fernab der AfD ein großes Problem. Weil keiner mehr weiß, wofür stehen die eigentlich, sondern es ist immer eine Person. Und dann wird der Wählerschaft von dieser einen Person enttäuscht und bricht alles ein.
Ja, denn völlig klar ist ja, wäre dieser Regierung jetzt mit Laschet, würde ja auch nicht viel anderes passieren. Aber das ist diese Fantasie, dass so eine Galionsfigur wird kommen müssen und dann ändert sich das. Wir sehen das ja auch gerade in den USA wieder ganz verschärft. Eine Kandidatin, die nichts anzubieten hat, außer dass sie nicht Trump ist. Und
Sie hat ein
das
so tolles Lächeln.
hatten wir doch schon mal irgendwann, eine
Ja.
Kandidatin, die nichts anzubieten hatte, außer dass sie nicht Trump ist. Und dennoch funktioniert das dann nochmal, zumindest für sehr kurze Zeit. Ich muss dich
Vielleicht
das jetzt
reicht es
fragen.
noch nicht mal für den Wahlabend mehr.
Ja, ich muss dich das jetzt fragen. Wie haben dir die Bilder von Donald Trump bei McDonald's gefallen?
Ich war als Politikwissenschaftlerin schwer beeindruckt.
Ja.
Weil jeder Politikberater hätte dir gesagt, das ist genau das Richtige. Also besser kannst du Wahlkampf nicht machen. Kamala Harris, als Demokratin reist irgendwie auf irgendwelchen Bühnen rum, zusammen mit Liz Cheney.
Ja.
Und Donald Trump, der
Und
Republikanerkandidat, verteilt Fritten irgendwo. Also das ist genialer wird's nicht.
aber das kann auch nur er
So.
machen.
Ja, das kann nur
Das
er.
ist das
Natürlich kann
Ding.
er nur
Also
das.
wenn jetzt Kamala Harris
Mitt
dahin
Romney
fährt,
hätte man das nicht abgekauft.
ja, auch Kamala Harris könnte jetzt nicht die Schürze sich umbinden und dahin
Nee,
gehen.
das kann nur Donald Trump. Das ist korrekt.
Das ist durch diesen Faktor, dass es gar nicht passt und es passt wieder 100%. Und ich habe diese Bilder gesehen und dachte, es ist so genial. Keine noch so gute AI hätte das in dieser Qualität generieren können. Und trotzdem sieht es aber auch aus, als sei es AI. Es ist sehr interessant tatsächlich. Und ja, alles richtig gemacht. Also man kann da sehr gespannt sein. Aber man sieht diese Bilder und ich werde manchmal kritisiert dafür, wenn ich das so lustvoll betone. Aber ich will das auch nochmal ganz deutlich hier sagen. Alle, die diese Bilder auch gesehen haben, stimmt's, ihr habt das so richtig auch toll gefunden. Sie habt euch auch gefreut. Also ihr hattet ein positives Gefühl dabei. Ihr habt es
Natürlich.
genossen, die Bilder zu gucken. Und das ist etwas, wenn wir nämlich darüber sprechen, warum diese Wirkmacht von Trump und so, trotz all der Skandale und so groß ist, muss man da tatsächlich manchmal sich selbst anfangen und fragen, was genieße ich jetzt eigentlich daran?
Die
Warum,
Show.
wenn ich
Du
die, wenn
genießt
ich,
die Show.
ja, diese Art der Show auch. Also wenn ich jetzt sagen würde, Kamala Harris macht genau dasselbe und ich müsste mich entscheiden, wie ich das eine oder das andere Video sehen. Ich würde immer mir Trump ansehen. Egal, wie sympathisch mir Kamala Harris wäre. Selbst wenn Kamala Harris die große Umverteilung, alles Mögliche versprechen würde, ich würde trotzdem, aber ich will lieber das Video von Trump sehen. Und das ist eine Komponente, die wahnsinnig stark ist. Und da kann man dann doch sehr gespannt sein. Ich glaube jedenfalls, dass wir an so einem Punkt jetzt gerade sind, wo wir sehen, dass vieles, was man so groß verkündet hat, gerade im Punkto Geopolitik, ja total auseinanderfällt. Und die Frage ist, wann wird man eigentlich bereit sein, in der breiten Öffentlichkeit das anzuerkennen? Wird das überhaupt stattfinden? Oder wann gibt es so eine Bewegung weg davon? Also wann stellt man zum Beispiel auch einen gewissen Aufrüstungsdiskurs mal in Frage? Oder geht das noch sehr lange so weiter? Also ich finde ja auch, dass es erstaunlich ist, wie lang man diese Idee von der siegreichen Ukraine aufrechterhalten konnte. Und das ist jetzt zum Teil immer noch wahnsinnig stark vertreten, wo die Fakten sehr andere Erzählungen anbieten. Und das ist immer für mich so interessant, dass also das Faktische längst die großen Erzählungen überholt hat, aber trotzdem kann also die Illusion sehr lange aufrechterhalten werden, dass es doch noch alles so richtig ist, plus auch die Ausblendung von anderen Dingen, bei denen man sagt, ja, aber warum ist das nicht längst die Schlagzeile Nummer eins?
Ich habe hier mehrere Bücher rumzustehen. Unter anderem auch von Ute Daniel. Und da sind wir ja wieder bei dem Ersten Weltkrieg. Und dem Schock der deutschen Bevölkerung zu Hause, dass auf einmal der Krieg verloren war. Weil man natürlich, und da gab es ja noch keine sozialen Medien. Also heutzutage können wir uns ja von Blasen sozusagen einschließen. Aber theoretisch kannst du das Wissen haben, wie es an der ukrainischen Front steht. Und es steht wirklich nicht gut für die Ukraine. Aber im Ersten Weltkrieg waren die Leute wirklich geschockt, weil die mediale Darstellung von der Situation an der Front war eine andere als die Realität. Das heißt, also diese Erzählung oder diese Idee an der Erzählung festzuhalten, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Und vielleicht will man sich nicht eingestehen, dass das alles nicht so ausgeht, wie es ausgehen könnte, weil dann müsste man sich grundsätzlich bestimmten Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie geht's denn jetzt weiter? Wie steht's denn eigentlich um die westliche Welt? Und wie gehen wir denn in Zukunft mit Russland um? Wir haben ja eigentlich alle Brücken hinter uns abgebrannt. Eigentlich müsstest du dann Annalena Baerbock erstmal zur Seite nehmen und sagen, das war's jetzt. Wir brauchen einen neuen Außenminister, damit wir überhaupt wieder mal mit Moskau reden können, weil du bist total verbrannt. Und das fließt da alles mit ein. Ich werde auch Ende des Jahres noch zum Abschluss mit Albrecht von Lucke sprechen. Und das ist so die zentrale Frage, um die Albrecht sich da in dem Gespräch mit mir auch drehen will, ist, wo bleibt denn jetzt eigentlich der Westen? Ja, was ist denn mit dem Westen passiert? Was ist denn in den letzten 30 Jahren passiert, dass das alles dermaßen zusammengebrochen ist?
Aber
Und
Albrecht von Lucke hat sich doch auch völlig verrannt in den Aufrüstungsdiskurs. Also ich finde das sehr
ja, ich werde das mit Albrecht
bemerkenswert zu
nochmal, ich werde das
betrachten.
mit Albrecht nochmal aufgreifen. Auch eure Kritik aus den 29ern. So im Nachhinein, wenn man so emotional dabei ist, wie wir in dem Austausch da waren, er würde sich, glaube ich, auf offener Bühne vor Journalisten so nicht äußern, aber manchmal vergisst er, dass die Kamera da ist und dass das Mikrofon läuft und das ist so ein persönliches Gespräch. Vielleicht werden wir da noch mal ganz anders reflektiert darüber reden müssen, weil der Westen, den wir so kannten nach 1990, ist einfach mal vorbei. Ich glaube, der ist schon eine ganze Weile tot. Wir müssen uns jetzt aber mit der Tatsache wirklich mal abfinden und auseinandersetzen.
Ja.
Weil also es ist einfach so, dass wir jetzt in einer unipolaren Welt leben, egal was die Amerikaner sagen. Und schön, dass sie
In der
sich damit nicht abfinden.
multipolaren Welt meinst
Ja,
du? Ja.
multipolaren Welt. Und schön, dass sie lieber die einzigen Leute mit dem großen Baseballschläger auf dem Spielplatz sein wollen, aber so ist das halt nicht mehr.
Ja, das ist die Frage, ob das wirklich auf die multipolare Welt hinausläuft. Also ich meine, es gibt ja auch Anzeichen dafür, dass durchaus so ein Erstarken Amerikas glücken könnte, nämlich dass dieses Beggar-Thy-Neighbor-Prinzip funktioniert, dass man also Chinas Wirtschaftskraft etwas drosselt, gerade bei den entscheidenden Wirtschaftssektoren, und dass man zugleich ein erstarkendes Amerika hat und das auch es schafft, Verbündete hinter sich zu scharen. Das sieht man ja auch an diesen großen Aufrüstungsbestrebungen, und dass dann so eine noch engere Allianz zwischen USA und EU geschmiedet wird, plus weitere Partner, die man hinzu gewonnen hat bereits oder noch gewinnen wird. Das ist ja die Frage auch, ob Indien sich auf sowas einlassen würde. Momentan tun die ja sehr gut daran, das nicht zu tun, aber man wird sehen. Insofern ist das noch nicht ganz ausgemacht in meinen Augen, dass das darauf hinausläuft, was die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung anbelangt und auch die Bevölkerungszahlen anbelangt, kann man natürlich sagen, die multipolare Weltordnung, von der ihr redet, die ist doch längst da, und zwar schon einige Jahre. Andererseits sehen wir natürlich schon, wie sehr die westliche Hegemonie prägend ist, also zum Beispiel auch beim Nahostkonflikt insofern, als sich zwar einzelne Länder auch aus dem NATO-Verbund davon abwenden oder kritisch dazu verhalten, am Ende aber doch ja das im Einklang mit Washington geschieht, was dort geschieht. Also ich bin gar nicht so unbedingt darauf aus, dass ich jetzt hier sagen würde, es ist schon passiert, sondern ich halte das, also ich halte noch für sehr vieles für möglich. Ich finde zum Beispiel auch interessant, dass der S&P 500, also der die größten amerikanischen Unternehmen beinhaltet, der ETF, dass der noch besser performt als der MSCI World, der ja schon sehr, sehr amerikanisch dominiert ist. Das zeigt also nicht unbedingt, dass wir es da mit einer Schwäche zu tun haben. Also ich halte das immer noch für relativ offen.
Verstehe. Muss ich mir nochmal angucken.
Also
Ja, ja, ja. Du
das sind aber
hast
auch
ja,
Dinge, die man
recht.
nicht so genau besehen kann. Also die Frage ist natürlich, wird jetzt der Push, der in China stattfindet, hinsichtlich der grünen Transformation so weitreichend sein, dass das der chinesische Exportschlager wird, dann vielleicht nicht für die EU oder Amerika, aber für alle anderen Länder, wird es damit aufgrund dieser Emissionshegemonie, die China hat, auch eine neue Hegemonie geben, insofern als sie die Technologien zur Verfügung stellen, und zwar viel günstiger als die Europäer oder Amerikaner? Oder geht am Ende doch diese Wette, die Biden da begonnen hat, auf, dass man zwar so eine Brückentechnologie noch mal lange Zeit ordentlich gepusht hat mit Fracking, aber doch eigentlich die grüne Transformation im Hintergrund vorbereitet hat, und dann gibt es die große Umwandlung? Ich finde, da ist noch sehr viel Spielraum in einige Richtungen.
Hast du recht. Ich sehe das immer vor diesem Aspekt, dass vor allem in Europa sich die Bevölkerung halt dahin entwickelt, dass sie immer älter wird und immer weniger. Was bedeutet, dass wir weder die Wirtschaftsleistung, die wir aktuell so haben, wie sie ist, noch die geforderte Aufrüstung mit
Ja,
Personen ausfüllen können. Und
das ist so.
ich sehe noch nicht, dass das durch Technologie aufgewogen wird, was wir da an Menschenmaterial, nenne ich es mal, verlieren werden. Gleichzeitig sehe ich ja durchaus auch die internationalen Berichte und Studien darüber, wie vor allem der afrikanische Kontinent immer jünger wird und immer mehr.
Ja.
Ja, das heißt, und auch da in den letzten 100 Jahren vor allem auch die afrikanischen Länder negative Erfahrungen gemacht haben mit dem, was amerikanische Außenpolitik von ihnen verlangt hat, gleichzeitig aber negative Erfahrungen machen mit der chinesischen Einflussnahme. Also ich sehe durchaus, dass es zunehmend auch durchaus Länder auf der Welt geben wird, die ihre eigenen Interessen vielleicht mehr einfordern werden und dass es nicht so einfach sein wird, dass es halt reicht, das Land oder der Militärverbund zu sein mit der größten Keule.
Ja, das ist wahrscheinlich so.
Okay, dann, um das alles abzuschließen, vielleicht noch eine letzte Frage. Was darf denn überhaupt der Bürger vom Staat erwarten, ohne ein Schuldgefühl zu haben? Und was darf der Nationalstaat überhaupt vom Bürger verlangen?
Er darf Steuern verlangen und wir haben ja auch eine Demokratie, in der man Möglichkeiten hat, anders über Steuern dann nochmal nachzudenken. Also Steuerreformen auf demokratischem Wege sind ja möglich und das ist nicht alles in Stein gemeißelt, wie wir wissen. Und so kann natürlich der Staat das einfordern. Der Staat kann sicherlich auch einfordern, dass man sich an Recht und Gesetz hält, kann einfordern, dass man ihn in dem Sinne nicht ja untergräbt, dass man also jetzt nicht einen permanenten Rechtsbruch betreibt oder so etwas. Und das ist ja auch die Grundlage dafür, dass eine Gesellschaft jetzt stattfinden kann, dass wir einen Straßenverkehr haben, wo man noch rausgehen kann, ja, um das mal mit einem ganz banalen Beispiel zu machen. Und zugleich sollte eigentlich der Bürger vom Staate sehr viel mehr fordern, weil er die Steuern zahlt und zugleich der Staat ja auch noch die Möglichkeit hat, über das Steuergeld hinaus Schulden zu machen, aufgrund des soliden politischen Systems, aufgrund der besonderen Stellung in der Welt, aufgrund auch einer gewissen Wirtschaftskraft, so dass zu fragen ist, also was können eigentlich die Bürger, die die Mehrheit bilden, fordern und was vergessen sie zu fordern, während diejenigen, die wenig beitragen zum Staat, ja, also wenn man das mal in Relation sieht, wie wenig Steuern sehr reiche Leute zahlen und wie viel Steuern dann im Prinzip die sogenannte Mittelschicht oder auch die darunter zahlen, dann ist also zu fragen, wie man also viel mehr fordern kann als das, was jetzt gerade passiert. Und das würde bedeuten natürlich auch, dass man einigen, die jetzt sehr viel vom Staat einfordern, grundlos einschränkt in diesen Forderungen. Das heißt also, ein Kampf gegen die Superreichen ist der Anfang und da sind natürlich noch viele weitere Dinge zu führen, weitere Kämpfe auszukämpfen. Aber das ist ganz klar, dass man nicht jetzt so sagen kann, und das erleben wir leider nicht nur als Resignation, sondern wirklich als etwas tief empfunden und begriffenes. Naja, der Staat hat aber auch kein Geld. Dann kann es halt kein Schwimmbad geben. Dann gibt es keine neue Kita. Dann dürfen die Kinder mal nicht auf Klassenfahrt. Diese Haltung ist völlig falsch, denn da sollte man ganz klar sagen, wo ist jetzt gerade kein Geld? Beziehungsweise an welcher Stelle liegt es dann und wo müsste man es wegnehmen?
An der Stelle definitiv Julia Friedrichs neuestes Buch Crazy Rich lesen. Es gibt es auch als Hörbuch. Lässt sich auch sehr gut hören. Sehr schöne Stimme, die das eingesprochen hat. Ich freue mich zum Beispiel auch, demnächst mit Julia Jiermann über ihr Buch zu sprechen, Blackbox Steuerpolitik. Und sie ist ja für das Netzwerk Steuergerechtigkeit aktiv und sie hat da so ein Buch gerade erst rausgebracht zum Thema Steuerreformen und woran es denn hapert, dass es keine gerechteren Steuerreformen gibt. Bin ich ganz gespannt.
Ja, und vielleicht steht in dem Buch auch, wie ich es schaffen könnte, meine Anzüge abzusetzen beim Finanzamt. Nee, wahrscheinlich
Niemals.
nicht. Okay.
Niemals.
Okay.
Never ever.
Ich werde es
Wolfgang,
immer wieder mal
never.
probieren.
Also, Wolfgang, du kannst natürlich gerne für die Sparkasse arbeiten und dir einen Aufnäher der Sparkasse drauf machen und dann vielleicht kannst du mal versuchen, diesen Anzug dann abzusetzen. Aber ich bezweifle, dass du mit einem Aufnäher deiner nächsten Sparkasse im Anzug in der Weltgeschichte rumrennen möchtest.
Und wenn ich Wohlstand für alle hier drauf schreibe, aufs Revers? Nee? Okay.
Und selbst wenn, würde
Okay.
ich dir keine beratende Tätigkeit dazu machen. Also
Naja, das hatte ich
frag deinen
befürchtet.
Steuerberater, aber ich bin mir ziemlich sicher, der hat schon Nein gesagt.
Richtig.
Nein, Herr Schmidt. Nein. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
Nein, das war meine Botschaft. Keine Steuertricks. Wir haben was zu geben, Steuern, aber auch sehr viel einzufordern, zum Beispiel Umverteilung. Und wir sind nicht an allem selbst schuld.
Herzlichen Dank, Wolfgang. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Vielleicht hören und sehen wir uns bald mal wieder, spätestens nächstes Jahr. Dann können
Sehr
wir
gerne.
darüber jammern, dass Friedrich Merz Kanzler geworden ist.
Vielleicht, ja. Ein schönes Jahr bis dahin.
Bis dann. Tschüss.